Jungs, ihr wisst ja, also ich glaube, ihr wisst, ich bin ja seit ja nun längerem Single, muss ich sagen. Und was ihr nicht wisst, ist, dass ich schon einige Dating-Apps so ein bisschen durchprobiert habe, weil ganz ehrlich, irgendwann ist man auch zu berühmt, muss man sagen. Also ihr wisst ja, ich kann ja nicht mehr normal Leute kennenlernen, das geht ja gar nicht mehr. Und das, ich habe so ein kleines Problem, ich dachte, vielleicht könnt ihr mir da helfen, weil auf normalen, sag ich mal, Dating-Plattformen, da kann man so ein Bild von sich hochstellen, und aber bei mir erkennt man dann so die Gestik nicht so gut, weißt du, also ich mache ja gerne mal so einen coolen Dab oder so, oder auch cool mal so coole, so mit den so Flügeln mit den Händen und sowas, was immer so ein bisschen cooler Move ist, aber das erkennt man dann halt nicht so, deswegen wollte ich mal wissen, gibt's nicht irgendwie so eine App, wo man vielleicht irgendwie so richtig so sich selber als Video so zeigen kann und so und zeigen kann, wie man cool gestikuliert und so? Habt ihr da irgendwie eine Ahnung?
Ich hätte da einen Tipp für dich. Also es ist mir spätestens eingefallen, als ich gesehen habe, wie du so coole Moves in der Ringbahn gemacht hast, um irgendwie Frauen kennenzulernen. Das bringt es so ein bisschen zusammen. Und zwar gibt es eine Dating-App, die heißt Lovoo. Und L-O-V-O. Und da wird das quasi zusammengebracht. Also einerseits kannst du da Leute kennenlernen und so und irgendwie anschauen, texten, schreiben, was auch immer. Und du kannst aber auch einfach sagen, Leute, ihr wollt mich kennenlernen, ich streame jetzt einfach mal. Du kannst einfach so sagen, okay, jetzt streame ich, jetzt zeige ich mich, jetzt bin ich der Donny, machst einen coolen Scatman-Rap, noch eine Rolle vorwärts, Purzelbaum, keine Ahnung.
Cool.
Du kannst einfach zeigen, wie du bist.
Das sind genau meine Go-To-Moves, die du gerade aufgezählt hast.
Ja. Nice. Ja, Klassiker. Klassiker, absolute Klassiker, Scatman. Und wenn du das mal ausholen willst, es gibt die Möglichkeit, also Lovoo kannst du so als App schon benutzen und abgehen und flirten und chatten und Leute kennenlernen, einfach eine gute Zeit haben. Es gibt allerdings auch die Möglichkeit, da in den Premium-Bereich zu gehen, wo du noch viel mehr Features hast, wo du noch viel mehr Möglichkeiten ausprobieren kannst. Und wenn du diesen Premium-Bereich mal ausprobieren willst, der ist normalerweise kostenpflichtig, aber wir können dir jetzt ermöglichen, den 168 Stunden lang mal sozusagen umsonst, ohne jede Verpflichtung, ohne Abo oder sonst was auszuprobieren. Da musst du nur in der Lovoo-App unter Einstellungen gehen und da kann man dann einen Einladungscode eingeben und da gibst du ein Get Live Now, Get-Live mit V-Now, alles groß geschrieben, gibst du da als Code ein und dann hast du 168 Stunden freie Premium-Bahn.
Oh. Yes.
Ich schalte ein auf jeden Fall.
Ich hab Bock drauf. Ich würde das Donny jetzt direkt mal gerne ausprobieren wollen. Achso, ja, wir müssen erstmal noch aufnehmen.
Ja, wir machen eine Folge, aber du kannst ja währenddessen schon mal installieren und so ein bisschen anflirten und dann kannst du dann nach der Aufnahme kannst du dann richtig abgehen und ich glaube...
Du kannst dich ja an uns warm flirten.
Ich glaube, hier wird jemand lang nicht mehr Single sein. Vielen Dank an Lovoo auf jeden Fall für die Unterstützung unseres kleinen Podcasts und jetzt geht's los mit Gästeliste
Geisterdeppbahn.
Flirt Edition. Gästeliste Geisterbahn. Der Podcast.
So. Wer so sagt, hat keine Lust mehr, habe ich in meinem Zivildienst gelernt.
Ist es so?
Wer so sagt, hat keine Lust mehr. Das ist ja eine geile Regel.
Was soll da? Das musst du elaborieren.
Na, wenn man jetzt
wurde dir das näher erklärt oder wurde das einfach so in den Raum gestellt?
Na, zum Beispiel, ich in meinem Zivildienst war in der Jugendherberge. Dann habe ich so 15 Zimmer gereinigt, bin in die Küche gekommen, habe gesagt, so. Und dann sagen die, wer so sagt, hat keine Lust mehr.
Also, das setzt ja voraus, dass man davor Lust gehabt hätte.
Ja. Und außerdem, ich sag das nicht so. Ich sag so ein gutes, so wie du es gerade betont hast, genau so. Das ist eher mein so für, so, und was gibt's jetzt noch zu tun? Ich bin so im Tunnel drin. Was ihr übrigens, ihr beide jetzt so, das hat er noch nie gemacht. Ja, aber das ist eher das so, als wenn ich so im Putzfimmel bin zu Hause. Kennt ihr das, wenn man in diesem Tunnel einmal im Jahr kommt oder zweimal im Jahr, wo man dann halt auch so richtig putzt und dann einfach so auf einmal so eins nach dem anderen macht und dann nicht nur die Küche, nein, jetzt, come on, jetzt mache ich auch noch den fucking Boden und also hier ist auch so den Holzdielenboden und so. Und dann ist man so im Tunnel und dann mache ich manchmal so, dann sitze ich so da, bin voll durchgeschwitzt, dann nach 4 Stunden, so, was kann ich jetzt noch machen? Dann bin ich voll wie in so einem Wahn.
Der Putztunnel.
Ja, das bringt mich zu der Frage, wie geht's dir denn in deiner Arbeitslosigkeit? riechst du schon nach der Generalbergfrühling?
Du, es ist echt eine sehr gute Frage und ich kann es auch genau erklären, also genau beantworten. Es ist gerade ganz selten, eine ganz seltsame Phase gerade. Also ich bin ja jetzt 4 Wochen raus und jetzt muss ich schon sagen, ich werde immer mehr, wie soll ich jetzt sagen, ich werde immer mehr der Alte. Damit würde ich sagen, der Donny von vor 2 Jahren und damit meine ich aber auch der zynische Opa, der einfach von allem genervt ist, weil ich halt zu viel zu Hause rumhocke und jetzt auch viel mehr Zeit habe, wieder genervt zu sein über Sachen und mir viel zu viel Gedanken mache. Und gerade war heute wieder, also wirklich, Leute, Nils hat es ja schon mal erzählt, er kennt das ja vom Karneval. Kannst du ja gerne auch nochmal schildern, wie das für dich immer ist. Aber ich habe jetzt gerade eine Trommelgruppe, Leute. Ich habe eine Trommelgruppe vorm Haus. Wir haben jetzt heute Sonntag, am Sonntagabend gerade, 16. Juni. Aus irgendeinem Grund war irgendein Straßenfest hier in Ottensen, die letzten zwei Tage. Und eine Trommelgruppe.
Wahrscheinlich, weil du wegziehst oder so.
Das große Fest. Damit du schon einen Monat früher rausgehst aus der Wohnung.
Genau, hat der Vermieter und die haben auch organisiert. So, genau, die haben auch so Luftballons mit meinem Kopf drauf und sowas und dann, und wenn ich dann so rauskomme, nein, schnell weg, Leute, weg, der kommt. Nee, dann den ist der Rügenwalder Typ. Er kommt!
Ja, und werden so Wasserbomben verkauft und so immer, wenn du den Kopf zum Fenster raussteckst, werfen die Leute so Wasserbomben dagegen und denkst immer so, ach, die nerven aber hier, was soll denn das?
Nee, genau, und so die, und das Fest heißt, hat auch den Untertitel, also das Donny geht Fest und der Untertitel einmal nochmal richtig schön nerven, bevor es vorbei ist.
Aber ich finde das auch lustig, sonst hat man ja so fiese Methoden, um Leute aus Wohnungen rauszubekommen und sowas. Und das ist aber halt so eine okaye Methode, die auch scheiße ist, aber so die sanfte Art und Weise, wie dich die Mafia da rausbekommt.
Ey, Hermann, das ist alles andere als sanft, was ich hier gerade erleben muss, die letzten beiden Tage. Also wirklich in einer Tour, teilweise, ich glaube, es war gestern, heute war es nicht so schlimm, gestern war es, glaube ich, 4 Stunden am Stück. Also immer wieder mit kleinen Pausen und Unterbrechungen, immer wieder. Und die sind ja noch schlimmer, die Unterbrechungen. Weil dann denkst du, oh, jetzt ist gerade vorbei. Und dann ist kurz ruhig und dann wieder. Und du denkst so, Alter, das machen die. Und dann habe ich auch immer, natürlich, ich wohne ja im 4. Stock, habe den Klassiker gemacht. Hab dann auch wieder immer wieder so, nee, ich hab so passiv-aggressiv aus dem Fenster geschaut. Halt.
So. Das hätte ich gern gesehen, Im Unterhemd auch so ein schönes.
Nee, nicht im Unterhemd, so aber ich hab wirklich, also ihr lacht, und das klingt echt wie so ein Comedy-Bit, aber es ist wirklich wahr, ich hab wirklich dann aus dem Fenster geguckt und ich hab, also wirklich, ich hätte alles dafür gegeben, wenigstens einen Nachbarn auf der gleichen Höhe zu haben, auf, weiß nicht, gegenüberliegende Straßenseite, egal wo, der auch zu mir guckt und wir uns beide einfach so anseufzen können. Ich habe einen Augenrollpartner gebraucht, weißt du so. Ich bin verrückt geworden. Sind alle jetzt einfach nur noch gut gelaunt hier in Ottensen und machen ihr scheiß Straßenfest, Kack, und ich bin der einzige zynische alte arbeitslose Weirdo, der von allem genervt ist und einfach nur Videospiele spielen will, und deswegen hätte ich so gern einfach menschlichen Kontakt gehabt, der mit mir darüber lästert, aber ich habe dann zum Glück ein paar Leute, die hier im Kiez wohnen, die ich kenne, mit denen habe ich dann geschrieben, die waren zum Glück auch so genervt, deswegen hat es gut getan, aber es war echt furchtbar, Leute, wirklich. Also ich bin ja dann sogar hingegangen heute, um einfach Ich wusste halt nicht mehr hin mit meinem Hass.
Nein, also gegen Trommeln. Hast du dir selber so ein Shirt bemalt. Trommeln genau. Raus aus meinem Viertel.
Nee, ich bin einfach wirklich hin. Nee, gerade wenn du hingehst mit so einem Metronom und so und immer drauf zeigst. Ist ganz falsch. Ihr seid nicht im Takt. Nee, ich bin einfach halt wirklich hin und habe irgendwie mir das einfach angucken wollen und dachte, vielleicht kriege ich dann Closure so mehr oder so. Wenn ich es einfach mal sehe und dann. Aber dann war ich nur noch genervt, dann wurde voll bestätigt in meinem Klischee von Trommelgruppen. Das waren genau die Art Menschen, wo ich schon die ganze Zeit in meinem Kopf mir mein Hassbild gemalt hatte. Hm. Und ja, Hass ist ein starkes Wort, ihr wisst, was ich meine. Ja, also so nee, sehr hart ist, genervt. Aber deswegen, ja, also bitte Vorsicht heute auch an die Zuhörer, falls ich heute etwas motzig drauf bin, daran ist die Trommelgruppe schuld.
Hier war, das bringt mich auf eine Idee, weil hier war in den letzten beiden Tagen hat der Hausmeister seinen Kercher angeworfen, um zwischen den Pflastersteinen das Moos rauszuschießen. Und ich glaube, er hat nicht so viel zu tun, deswegen hat er das jeweils 5 Stunden morgens gemacht, Freitag und Samstag. Und hat so richtig schön so, hat man so den ganzen Tag gehört. Und jetzt frage ich mich, ob man auch neben der Trommelgruppe beim Umzug noch eine Kerchergruppe machen könnte. Weil das kann man ja eigentlich auch ganz gut im Takt machen. Sieht auch eigentlich ganz cool aus. Wenn die so als letzte Gruppe gehen, vielleicht hinten zum Saubermachen.
Die Blue Kerch Group.
Die Kercher Group.
Aber das ist ja, du bist ja jetzt gar nicht so lange in Augsburg. Ich glaube, das ist ja so ein Ding, wo du dich noch akklimatisieren musst. Ne? Das ist natürlich so ein süddeutsches Ding, das natürlich ganz, ganz früh, auf jeden Fall so früh wie möglich, der Rasenmäher angeschmissen wird am Sonntag und Samstag.
Die lauten Arbeiten müssen immer sehr, sehr früh verrichtet werden.
Das stimmt.
Oder es ist ein ganz deutsches Ding, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt überall so ist. Wie ist das da, wie ist das in Wesseling? Ist das auch so?
Ja, auch da ist das, da gibt es, glaube ich, diese Tendenz auch, wobei da, also wo ich aufgewachsen bin in Wesseling, mehr so Autowäscher sind, aber Aber
da hört man nur so ein leichtes Quietschen, wenn diese über den Lack sind.
Die Schwaben sind furchtbar, wirklich in der Beziehung. Also wirklich, gerade wo ich da gewohnt habe, so auf dem Dorf, auch noch Vorort von Tübingen und so, an alle Freaks Entringen, also für alle Insider. Freaks. Also es ist wirklich. Wir hatten auch noch so einen Nachbar, der war auch so Gärtner, der hat auch wirklich so eine kleine Gärtnerei gehabt. Also er hat auch so einen Wintergarten gehabt, in dem er so Sachen angebaut hat und so. Also alles war super ordentlich, also typisch schwäbisch halt, ne? Kehrwochenschild und generell einfach so, also da kannst du echt draußen vom Boden essen, von denen ihre Veranda sozusagen, so sauber. Die haben einfach den ganzen Tag machen die nichts anderes außer Hauspflege. Und das war wirklich jeden Samstag um 6 Uhr morgens geht der Rasenmäher an und irgendwelche Arbeiten und dann ist um 12 still den ganzen Tag. Hab ich nie verstanden, ey. Das hat mich so genervt auch immer.
Will man halt hinter sich bringen, ne? Wenn ich hier morgens, also ich schnitze ja so Figuren aus Holzstämmen mit meiner Motorsäge, das mache ich auch gleich morgens, ne? Im Treppenhaus mache ich das.
Aber das sind trotzdem so ganz kleine Holzstücke, ne? Und das ist so ganz filigrane Arbeit, aber du machst trotzdem mit der, weil es cooler ist.
Die lasse ich einfach nebenbei laufen, fürs Feeling. Aber Motorsäge im Treppenhaus klingt bestimmt geil.
Ja. Aber ja, also das auf jeden Fall zu der Frage Arbeitslosigkeit ist natürlich nervig, weil man ja immer irgendwie dann doch nicht, also man denkt erstmal die ersten paar Tage, oh, ist ja wie Urlaub, geil, ich chill erstmal, kann ja auspennen und dann, ich habe ja in mir drin, zum Glück, Gott sei Dank, so einen inneren Antrieb irgendwie, also ich bin schon sehr faul, ich kann auch echt gut gammeln so, aber ich bin so heilfroh, dass ich das hab, das habe ich glaube ich von meiner Mutter geerbt, die ist auch so, dass ich also maximal 3-4 Tage wirklich gammeln und wirklich auf alles scheißen und dann kriege ich echt so ein schlechtes Gewissen, so einen harten Antrieb, dass ich irgendwas mache und dann und sei es nur einfach nochmal um 9 aufstehen und irgendwie Steuersachen machen oder irgendwas, mache ich dann immer und deswegen ist es jetzt gerade ein bisschen weird, weil dann hast du doch keinen richtigen Fixpunkt im Alltag so, noch, weil ich habe ja auch selber mir vorgenommen, erstmal ein bisschen einfach zu gucken, was so kommt und mich nicht festzulegen so auf irgendwelche Sachen. Von daher habe ich es mir ja selber ausgesucht, aber ja, ist schon, man hat halt viel Zeit, ne? Und vielleicht auch ein bisschen zu viel Zeit manchmal. Also ich, irgendwann machen ja Videospiele auch keinen Spaß mehr und es ist im Sommer und so und versuche ich jetzt gerade ein bisschen zu arbeiten, aber ist auch ganz cool. Ich schreibe wieder ein paar Sachen, will wieder ein bisschen Comedy machen, deswegen habe ich schon angefangen, wieder was zu sammeln und so, ein bisschen Musik mache ich gerade und so, also alles gut und bald bin ich ja wieder in Berlin, dann denke ich mal. Also klingt, ja, wer was hat, soll, kann sich gerne melden.
Ja, klingt für mich alles nach Fernsehgarten für mich. Also ein bisschen Comedy, ein bisschen Musik, ein bisschen Sonne. So.
Der Donnigarten.
Ja, ja. Ich habe habe ich ganz kurz immer wieder sonntags geschaut. Das ist ja mit Stefan Ross, die Fernsehgarten-Variante, glaube ich. Und da ist das Duo Fantasy als erstes aufgetreten.
Ja.
Die hatten sehr viele Fans und da ist einer sehr euphorisch hinter denen so lang getanzt und hat sehr lustig getanzt. Man wusste nicht, was mit ihm los ist. Und erst hat man ihn so leicht im Publikum gesehen und dann kam er immer näher an die Rand, ist dann so um die Bühne rumgetanzt und irgendwann kam so eine kleine dicke Security-Frau ins Bild gerannt und hat den dann so festgehalten. Das hat sich alles im Hintergrund abgespielt, das fand ich sehr unterhaltsam. Also Gruß geht raus an den lustigen Tanzmann. Hat alles gegeben für das Duo Fantasy.
Ja, wenn das jemand findet oder sich oder aufgenommen hat, dann bitte teilen mit uns.
Bitte die VHS an uns schicken.
Ja.
Der Fantasy sind, glaube ich, sehr erfolgreich. Das sind so ein bisschen, sie sind so Amigos-mäßig irgendwie.
Ja, nur jünger, ne? Jünger.
Das sind drei, ne? Ist es nicht mit dem Silbereisen auch? Oder wie heißt seine Boyband?
Nee, das sind hier. Wie heißt die? Irgendwas mit drei.
Die drei geilen Typen. Die drei Allmanns.
Ja. Die ist auch.
Dr. Allmann. Oder?
Club 3 und das Club mit 3D.
Oh, Club 3. Oh, also ich hätte so Bock auf ein Club 3 Konzert, Leute. Können wir das bitte mal machen?
Club 3. Club 3. Ja, das sind gut, die haben ja auch immer so, die sind ja dann selber immer so vertausendfacht auf ihren Covern und so.
Ja, stimmt. Jetzt
wie vertausendfacht?
Ja, weil die haben so. Ja, das letzte Album hieß nämlich, oder die letzte Single, weiß nicht, da, das heißt nämlich, wir werden immer mehr. Weil die tun ja so.
Das ist voll die Drohung.
Ey. Ja, weil die tun ja so, als wäre Schlager so eine arg gebeutelte Underground-Bewegung und die machen das jetzt wieder groß. Das finde ich immer schön.
Wir bringen den Schlager wieder zurück, liebe Freunde.
Ach, fürchterlich.
Der Club 3.
Aber das klingt auch alles wirklich wie eine Drohung. Also die haben jetzt drei Alben raus, ne? Jeweils. Ja. Dieses Jahr müsste mal eins kommen, weil 2016, 17, 18 haben sie mal eins gebracht. Das erste hieß Vorsicht, unzensiert. Das zweite hieß jetzt geht's erst richtig los.
Das schreibe ich bei meinen, also es sind alles Untertitel, ja, mach weiter, aber bis jetzt trifft jeder Untertitel auf, was ich zu einem Dickpic dazu schreiben könnte.
Mir ja, und dann, wir werden immer mehr.
Ja, okay, außer das letzte. Aber Vorsicht, unzensiert und was war das zweite, jetzt geht's richtig los.
Ja, und dann vielleicht auch noch das von der Single würde vielleicht auch passen, du schaffst das schon.
Auf jeden Fall.
Aber wir werden immer mehr Künstler dann bei so einem schlaffen Dickpick dazu schreiben.
Jetzt geht's richtig los.
Ah, der ist sehr gut.
Achtung, Herr, unzensiert.
Ich finde die Vorstellung sowieso so generell so witzig einfach von Leuten, also dass es wirklich Leute gibt, die schlaffe Dickpicks verschicken, so, ja, hier. Okay, cool.
Für mehr Realität auf Instagram.
Wenn man nicht so ganz genau weiß, ist das jetzt eine Pflaume, also ein Korb Pflaumen oder... Ist, so auf, man weiß es nicht.
Kopfflaumen.
Halt ein ganzer Chor. Überleg doch mal, so ein kleiner gewebter, gewobener Korb. Sorry, ich habe noch nie einen schlafenden Penis gesehen, Leute. Deswegen muss ich mir das halt jetzt vorstellen.
Ah, klar, na klar.
Jetzt habe ich fast ein schlechtes Gewissen, über die Arbeitslosigkeit zu reden. Man denkt ja immer, es ist auch immer, als mal kurz on a serious note, das sind natürlich die Gedanken, die man jetzt so hat. Und ich finde, man kann das auch mal sagen, also heutzutage ist ja, man fühlt sich schon ein bisschen schäbig irgendwie. Also, weil ich bin ja jetzt arbeitslos und habe ja 3-4 Jahre, glaube ich, insgesamt jetzt festangestellt gearbeitet, nebenher gefreelanced und so. Aber wie heißt das hier, sozialversichert angestellt gewesen halt? Aber da zahlst du ja ein quasi und dann bist du arbeitslos und kriegst ja Arbeitslosengeld 1. Aber aus irgendeinem Grund ist es mir immer noch so ein bisschen, na nicht peinlich, aber so unangenehm. Ich musste ja auch zum Amt und so und ich weiß auch nicht, das ist so eine ganz weirde Art von Scham spürt man da, obwohl man mein Vorderhören mir dann sagt, ja wieso schämst du dich denn, ist doch ganz normal. Und deswegen ist es auch echt ein bisschen weird so, aber deswegen habe ich doch kein schlechtes Gewissen. Man kann es ja auch mit mir ansprechen, vielleicht fühlt sich der eine oder andere ja auch jetzt ein bisschen aufgehoben, vielleicht geht es mir auch so. Oder ihr. Okay.
Ja, ich glaube, das ist schon eine krasse Situation. Also jetzt bei dir ist ja noch alles cool, weil du ja auf jeden Fall was hinten hast und 1000 Sachen kannst. Aber wenn man da so in so ein Alter kommt, wo man Danke. Nichts mehr findet so richtig und dann ist irgendwie Strukturwandel und keine Ahnung was, dann kann man nicht Auto fahren und dann kommt man nirgendwo hin. Schon, glaube ich, schwierig dann manchmal. Aber ich fand, also ich glaube, wo dich die Leute am besten verstanden haben, wo du über Arbeitslosigkeit geredet hast, war, Computerspiele werden ja auch irgendwann langweilig.
Ja, dabei ist es auch so ein bisschen überspitzt formuliert. Also ich bin jetzt gar nicht wirklich so viel am Rumgammeln, wie man denkt. Also ich versuche schon ein paar Sachen zu machen. Aber das ist halt irgendwie alles ein bisschen weird. Weil es ist halt super viel auch so Dokumentenkrams. Und ich bin ja echt so ein, ich habe echt so eine Formular- und Amtphobie, so dass ich echt fast schon, also muss ja irgendwie, als ich bin ja irgendwie in der Kreativbranche, du kannst ja irgendwie freelancen auch. Es wäre eher so das Ding, was ich jetzt, glaube ich, anpeilen würde so. Also kannst ja irgendwie hier und da mit verschiedenen Sachen Geld verdienen als Freelancer so in der Kreativbranche und dann ist es teilweise so, dass du halt zu viel verdienst, um Arbeitslosengeld zu bekommen, aber dann gibt es auch diesen Existenzgründerzuschuss und lange Rede, kurz, das will ich gar nicht langweilen, aber es geht darum, ich habe einfach die ganze Zeit das stresst einen so krass, weil man es einfach nicht versteht und du kriegst diese Dokumente und ich verstehe einfach nichts. Ich lese es echt 5-6 Mal durch und zwinge mich immer so, komm Donny, jetzt sei nicht faul, du bist jetzt erwachsen, da musst du dich jetzt beschäftigen. Und dann habe ich wirklich ein so ein Formular, wo ich wirklich 3-4 Stunden mit Google mir das zusammenreimen muss, was es eigentlich ist. Versteht ihr, was ich meine? Das ist halt so wahnsinnig überfordernd, sodass ich fast immer kurz davor bin, aus Faulheit oder so aus 50% Faulheit, gebe ich zu, und 50% wirklich einfach, weil ich es nicht verstehe, zu sagen, ja komm, dann nehme ich halt kein Arbeitslosengeld, sondern versuche irgendwie so jetzt mit Aufträgen und ein bisschen Akquise betreiben und versuchen irgendwas zu finden, weißt du? Und das sind gerade so ein bisschen die Gedanken und Probleme, die ich so habe. Und das ist weird, aber ich habe es mir ja selber ausgesucht. Ich habe ja gekündigt und wollte eine Veränderung, also von daher beschwere ich mich nicht. Aber es ist schon alles ein bisschen kompliziert, finde ich teilweise. Verstehe das alles nicht so genau.
Ich bin gerade so Jobs für dich durchgegangen im Kopf und ich fände dich eigentlich als Personal Trainer ganz cool.
Ich glaube sogar, meine Facebook-Seite ist Fitness-Trainer.
Na, siehst du, da ist das ja. Schon. Hast du da schon einen Fuß in der Tür?
Personal Trainer für Age of Empires oder sowas.
Und dann machst du es noch so ganz warm im Raum, machst du irgendwie Hot Personal Trainer, dann noch Comedy dazu. Das ist doch so eine Nische. Das noch auf Mallorca mit einem Fischspa. Also, das gibt es da noch nicht. Das heißt, es muss da funktionieren.
Machst du dann auch eine Trommelgruppe? So zur ersten Stunde holst du dann so die verstaubte Hantelbank raus unterm Bett und so. Erstmal bauen wir die Hantelbank. Erstmal suchen wir die Hantelbank.
Warte mal, okay. Hammergeil, dass du dir das gemerkt hast. Und es ist halt tatsächlich so, sie ist wirklich verstaubt unterm Bett. Es ist halt wirklich auch, also nicht nur Also nicht nur so, die ist wirklich verstaubt. Da ist wirklich, wirklich so einen halben Zentimeter Staub drauf. Das war echt der größte Fehlkauf 2018. Wirklich diese Hantelbank. Die, und ich habe die jetzt und muss die loswerden, weil die ist voll schwer und ich ziehe ja um bald. Und alles, was jetzt, jedes einzelne Möbelstück oder was ich hier zu Hause habe, ist einfach einfach ein zusätzlicher Ballast für mich in meinem Leben. Weil ich den vierten Stock damit wieder runterlaufen muss. Wie so mega, wie demütigend ist das denn? Dann nochmal damit runter. Ja, Leute, war nix, sorry. Ich bring's dann wieder zurück.
Das fände ich aber lustig, wenn du so Helfer rufen musst, um die Hantelbank zu tragen. Weil du halt nicht damit trainierst, deswegen kannst du auch nicht tragen.
Nee, warte mal, ich hab noch was Geiles bei allem. Ich bin ja jetzt, ich würde mal sagen, in den letzten 2 Jahren weniger in Form gekommen, sozusagen. Was? Ich bin jetzt nicht hier, aber pass auf. Wie witzig es wäre, wenn irgendein Nachbar, das sind die einzigen beiden Mal, wo er mich jemals gesehen hat, mit der Hantelbank ins Haus gehen und dann so unförmiger wieder zurückkommen mit der Hantelbank. So, ja, war nix.
Ich muss die irgendwie falsch benutzt haben.
Ich habe da immer gegessen drauf.
Ja, du musst die einfach in der Wohnung lassen, wenn die sagen, so, naja, sie sollten die Wohnung doch leer übergeben. Die war schon drin. Gehört doch zur Wohnung dazu.
Ja, das wäre aber noch lustiger, wenn man dann wirklich so mega gepumpt wäre, so übelst die Muskeln. Nee, das ist nicht meine. Aber sie trainieren doch. Nee, das ist alles vererbt.
Was soll das sein?
Und dann machst du so eine Tür auf und reißt die Tür, weil du zu viel Kraft hast, einfach so auf so von der Wand weg.
Oh, scheiße. Nicht meine Hantelbank, ich stark. Aber uns schreiben schon Leute an, die Hantelbank abholen wollen bei dir, ne? Vielleicht müssen wir wirklich mal so eine Flohmarkt-Folge machen. Ja. Machen wir Livestream auf Twitch oder so und dann können die Leute immer direkt zu dir kommen und alles mitnehmen.
Und dann holen wir Horst Lichter dazu. Ja. Der moderiert das.
Ist das nicht eher ein Job für Schükrü?
Ja, also wenn du wirklich Geld rausholen willst, ist es ein Job für Schükrü.
Aber ich hätte auch schon gern irgendwie Tine Wittler mal in meiner Wohnung. Einfach nur für die Situation.
Aber gern, wenn du Tine Wittler rufst, um die Wohnung Besen rein zu übergeben. Also eigentlich das Gegenteil von Wohnung einrichten. So.
Genau.
Kann ich diese übergeben, die Wohnung? Ist das okay?
Nee, du musst einfach, wenn die Wohnung leer ist, rufst du Tine Wittler und sagst so, ja, ich bin ganz schlecht im Möbel kaufen. Seit Jahren leide ich darunter, dass ich das nicht kann. Und ich schlafe immer hier so auf dem Boden und so.
Oh Mann. Aber ja, ich meine, ich habe wirklich tatsächlich, kommt der Dude rum, der das irgendwie, also ich habe ja die Wohnung gekündigt und so. Und für alle, die jetzt sich gerade vielleicht als Zuhörer tatsächlich denken, so, oh Mann, warum hast du nichts gesagt und so, weil mir ist natürlich bewusst, also auch an Freunde und Bekannte, dass viele Leute ja Wohnungen suchen, gerade in Hamburg. Ich kann es leider so nicht machen, ich musste erstmal kündigen und das geht dann über die Hausverwaltung. Das mal nur als Info, weil ihr wisst ja, wie es ist mit dem Wohnungsmarkt, ey, wie viele Leute Wohnungen suchen und sich vielleicht gerade denken, ja, guck mal, dem ist ja egal, der gibt die einfach weg, nee. So ist nicht, also aber ich krieg diese Abnahme nichts.
Ein guter Disclaimer, dass du da jetzt einfach auf der sicheren Seite bist, Donny, weil ich habe
gerade für mich total glaubwürdig, auf jeden
Fall. Ich habe schon das Hashtag gesehen, der Wohnungsbaron, aber den bist du jetzt Gott sei Dank entgangen.
Ich habe da ein bisschen durchschaut gerade. Ja, okay, im Endeffekt zwischen den Zeilen wollte ich damit sagen, bitte schreibt mir nicht an wegen der Wohnung, ich kann euch da nicht helfen. Das wäre vielleicht einfacher gegangen, hast du recht, stimmt. Ja, nee, der kommt auf jeden Fall und ich weiß auch nicht, was ich da mit dem machen soll. Ey. Ich meine, ich habe halt hier ist dann halt geputzt, aber da guckt er sich jetzt ja alles an oder was? Und
oh, ich habe gerade trainiert.
Die sind ja voller Staub.
Sie waren auch mal besser in Form. Sie könnten eine Hantelbank gebrauchen.
Sie sind ja voller Staub, sehr gut. Aber aber es gibt halt wirklich ein paar Möbelstücke, die sind halt einfach so groß. Ich habe ja damals schon erzählt, ihr wisst ja noch mein großes Bettgate, dass ich halt jetzt ein Bett gekauft habe, was einfach ungefähr 70% so groß ist wie das ganze Schlafzimmer. Weil ich irgendwie in einem Anflug von, ja, du, ich bin ja viel gerne im Bett. Und und manchmal habe ich ja auch Sex. Da habe ich ein bisschen übertrieben und echt kurz gedacht, ich bin irgendwie Prince oder sowas und habe mir halt in so einem Riesen, das größte Bett, was es halt gibt bei Ikea, geholt. Also von der Breite her. Also nicht das größte, nicht so Boxspring-mäßig, sondern
von der Höhe.
Ist es dann 2 Meter oder was ist das dann?
Ich glaube 1,80 ist das breit.
Es ist auf jeden Fall wirklich richtig groß. Es ist ein King-Size und nicht ein Queen-Size, so. Und das nehme ich halt nicht mit, weil ich habe in meiner Berliner Wohnung habe ich halt ein Bett und das muss ich jetzt halt loswerden. Ich frage, was soll ich denn da machen jetzt? Ich kann doch nicht einfach ein Bett verkaufen oder was?
Na klar, da freuen sich die Leute. Nervig ist nur, das auseinanderzubauen. Es gibt ja auch Leute, die schlafen zu zweit im Bett und da ist es nicht schlecht, so viel Platz zu haben. Habe ich
gehört. Ja. Aber dann muss ich das auseinanderbauen oder was?
Naja, du kannst auswählen zwischen
keinen Bock drauf.
Variante A, du machst es, du schraubst die paar Sachen auseinander, so das Nötigste.
Ja.
Und ersparst dir dafür, dass du unangenehm lange Leute in deiner Wohnung hast, die das bei dir in der Wohnung auseinanderschrauben.
Da legen die sich dann abwägen. Auch hier so probemäßig aufs Bett und sowas?
Ja. Könnte ich mir vorstellen. Sie dann kurz allein lassen?
Können Sie sich mal eben daneben legen, weil meine Frau ist jetzt gerade nicht da. Einfach nur, dass ich das mal anfühlen kann.
Oh, kleines Loriot-Zitat.
Hey, warte mal, ist es ein Gag von Loriot oder was?
Ja, das ist dieser ganz berühmte Loriot-Sketch im Matratzenladen.
Das wusste ich nicht, oder Witz? Ist ja eigentlich mehr oder weniger, bin ich ja dann Loriot. Aber habe ich tatsächlich nicht gekannt. Kleine, cool. Aber ich kriege das alles schon hin. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Und es gibt auch bis dahin noch Aufnahmen. Das heißt, es ist eine kleine Minisoap. Die Donny-Wohnung, was passiert da, Soap? Also, ja, kleiner Cliffhanger. Nächstes Mal gibt es Updates, was da passiert ist. Wahrscheinlich ohne Bett.
Muss ich auch gerade wieder denken, als wir umgezogen sind, als ich auch diverse Sachen bei eBay Kleinanzeigen verkloppt habe und dann auch so einen Schrank, so einen großen, riesengroßen Schlafzimmerschrank, und da hatte ich auch dann keine Lust auf Smalltalk und so, aber das wisst ihr noch. Dann habe ich den so runtergetragen und so, und dann dachte ich, komm, jetzt pack den einfach ein, ich will mich jetzt nicht unterhalten, ich habe den auch verschenkt und so. Und dann waren das so, und dann wollte der aber noch so aus Nettigkeit natürlich Smalltalk mit mir machen. Und dann war alles schon eingepackt und fragt mich so, ja, und wo zieht der denn hin? Zieht er irgendwo anders hin? Dann habe ich so im Kopf gerade, okay, wenn ich jetzt irgendeinen anderen Ort sage, dann will der wissen, wie es da ist und so. Und dann sage ich, ja, Berlin noch. Und dann war seine nächste Frage, ja, wo genau? Und dann habe ich ja gesagt, ja, weiß ich nicht. Und dann habe ich direkt, Alter, das ist eine doofe Antwort. Dann habe ich gesagt, das macht alles meine Frau.
Also wirklich, ich weiß es nicht gesagt.
Ja, ich weiß nicht. Dann habe ich gesagt, okay, das kann ich so nicht sagen. Ich weiß, macht alles meine Frau, und das hat irgendwie auch nicht besser gemacht, die Aussage.
Das ist eigentlich auch übelst ein gutes Sketch, finde ich. Allein, wie es dann weitergeht, weiß ich noch nicht. Aber das ist ein sauguter, irgendwie, es macht eine gute Prämisse. Weiß ich nicht.
Ja, wieso wissen Sie das denn nicht? Ja, ich weiß es halt nicht.
Nicht gut.
Weiter bin ich noch nicht. Da, mein Loriot-Level ist schon, das war jetzt aufgebraucht für einen Monat.
Loriot-Level.
Nils, 18. Geburtstag vom Töchterchen, habe ich gehört. Warst du gestern feiern mit den Kids?
Ja, ich
du warst
durfte
da
gestern,
auf der Party, oder?
Ich durfte gestern mit 30, 20-Jährigen feiern gehen.
Hammer.
deswegen bin ich auch ein bisschen fertig. aber ich muss sagen, das Rudel hat mich als einen der ihren akzeptiert. Und wenn ich das schaffe, mit einem Haufen von 80, gerade 18-Jährigen irgendwie in einer Karaoke-Disco bis 4 Uhr morgens zu landen, dann kann ich alles schaffen.
Und vor allem Berliner Jugendlichen, die sind natürlich absolut keine Kinder von Traurigkeit.
Die
ne?
sind sehr picky, die sind, da muss man schon besonders cool sein als Älterer, aber all diese Tests durfte und habe ich gestern bestanden. Nee, es war wirklich ein sehr schöner, sehr lustiger Abend. Das Töchterchen hat einen sehr, sehr bunten, wilden Freundeskreis, die da irgendwie alle da waren. Also da von der größten Spießerin bis zu einem Mädchen, wo ich gedacht habe, oh Gott, das habe ich, seit ich das in den 90ern anhatte, nicht mehr gesehen. Das habe ich doch damals zur Altkleidersammlung gegeben. Da habe ich wirklich alles da sehen dürfen.
Ja, die so ein T-Shirt, wo Nils Bogelberg drauf hinten drin stand?
nee, ich hatte ja nicht meinen eigenen Namen auf dem T-Shirt stehen, aber so diese...
Nee, ich wollte mit dem Gag woanders, ich meinte, das war ein bisschen kompliziert, ich meinte, also mein Gag war quasi, also das ist hinten, weißt du, so als Anagramm, das ist wirklich dein T-Shirt war, und die hat das halt an, weil du es damals... Aber machen wir weiter.
Ja, ich hab's nicht den Witz von Nils nicht ganz verstanden. Könntest du das nochmal kurz erklären?
Nee, aber das war extrem lustig. Was ich vor allem lustig fand, ist, dass die hat dann so ein paar Freunde, also einen Freund von ihr, der ist so ein bisschen, der ist so sehr extrovertiert und hat so einen super exaltierten Style, also so ein bisschen so mit so, der hatte dann so einen ganz dünnen Rollkragenpullover an, in so einer komischen, undefinierbaren Farbe, und darüber so ein Goldkettchen, und dann hat er aber so einen Mittelscheitel und dann so ein Handtäschchen und so. Also der ist sehr so on the scene irgendwie so. Also cooler Typ irgendwie, aber halt so sehr übertrieben gestylt. Und dann standen wir alle auf der Bühne bei diesem Karaoke-Laden und haben irgendwie so mitgesungen und so. Und dann hat der DJ zwischen den Liedern immer so normale Lieder gespielt als Übergang sozusagen. Und da haben trotzdem immer alle mitgesungen, mitgetanzt. Und dann kam von Andreas Gabayé dieser Scheiß.
Hula Palou.
Nein,
Gott, wie schnell, wie aufgeregt haben das.
Ja, weil da habe ich zweimal die Woche einen Ober von und hasse das jedes Mal. Da will ich mir meinen Kopf unter Wasser machen, damit es aufhört. Aber es hilft nicht.
Na, der hat dieses I hab mich verknallt in die.
Oh, ist geil. Große, oder ist so geil. Der ist so crazy einfach.
Der erste große Gavalier-Hit. Und der Song, der uns dieses braune Figürchen überhaupt beschert hat. Aber sei es drum. und das lief dann. Und dann hat dieser besondere Freund meiner Tochter hat das dann aus vollem Halse mitgesungen. Und da gebe ich zu, war ich etwas irritiert, weil ich gesagt habe, ja, das passt politisch schon irgendwie nicht so richtig gut zusammen. Und du solltest das Lied vielleicht nicht singen. Aber andererseits war es einfach, sind das halt sozusagen, so wie wir früher Wolfgang Petri ironisch mitgesungen haben. Und es aber gleichzeitig natürlich trotzdem gefeiert haben, funktioniert das bei den Kids natürlich dann mit solchen Liedern. Und es war ein sehr, sehr lustiger Abend. Meine Tochter kam auch immer wieder zu mir und hat irgendwie mit mir gesungen. Wir haben zusammen Rocketman gesungen von Elton John und es war alles in allem ein ganz, ganz toller Geburtstag. Ich glaube auch, dass meine Tochter irgendwie mehrmals auch gesagt hat, dass sie sehr, sehr happy über diesen Geburtstag ist und den ganz toll fand und so. Aber ach, deswegen bin ich jetzt halt so ein bisschen lediert.
Aber ich weiß, was du meinst mit dem, ich fand ja die früher die Ärzte auch nicht gut so. Ich hab meinen Gag verkackt. Shit. Warte mal, das ist einfach nicht passiert. Bist du selbst nervst mal, was denn das? Ja, ich weiß, was du gerade, was du damit meintest. Früher habe ich ja zum Beispiel Ärzte auch nicht gemacht und habe trotzdem Dr. Alba mitgesungen.
Oh.
Kommt der jetzt ein bisschen um die Ecke. Aber. Ja, nee, aber es klingt total schön, aber du endest jetzt irgendwie nur noch in Karaoke-Bars, was ist da los?
Ich ende einfach wahnsinnig gerne in Karaoke-Bars. Ich werde auch aller Voraussicht nach meinen allerletzten Atemzug in einer Karaoke-Bar von mir geben, weil das irgendwie, also da landet man irgendwie immer, wenn man dann abends Lust hat und lustig drauf ist und so, dann landet man immer in einer Karaoke-Bar.
Also. Ist das jetzt in Berlin auch, wird das immer mehr? Ist das gerade so ein Ding oder was? Oder ist es einfach...
Nee. Es gibt ja
ganz im Gegenteil wahrscheinlich.
Es gibt 3-4 Karaoke-Bars in Berlin, die gibt es schon immer. Der Karaoke-Bar-Markt ist in dieser Stadt relativ überschaubar. Eine der besten hat zugemacht vor einem halben Jahr oder so.
Ist es der in der Warschau,
oder? Kims Karaoke am Mehringdamm. Direkt da bei Mustafas Gemüse-Kebab oder wie das heißt.
Oh, da stehe ich wahnsinnig gerne an.
Wer nicht? Und da musste man immer durch die Schlange einmal quer durch und dann konnte man da zu Kims Karaoke gehen und das war so ein Hinterhofladen, der richtig verranzt war, aber die Bedienungen waren sehr freundlich und man konnte da sehr, sehr lustig feiern und war sehr unter sich und so und hatte da extrem viel Spaß und der hat leider zugemacht. Es gibt jetzt noch Kings Karaoke in der Leibnizstraße ist das, glaube ich, in Charlottenburg. Der ist okay, aber ist halt ein bisschen weg vom Schuss und es ist, kommt auch nie so richtig Riesenstimmung auf, finde ich. Das ist eher so ein Laden, wo man hingeht, um so privat Karaoke zu feiern. Dann gibt es natürlich Monster Ronsons an der Warschauer, aber der ist halt auch immer heillos überlaufen, wobei die mit die beste Musikauswahl haben und ich finde da tatsächlich auch die Bühnenshow immer lustig. Aber da
du bist voll der Experte, ey.
Krass. Da haben viele oft keinen Bock drauf. Und dann gibt es eben das Green Mango, das gibt es auch schon relativ lang, an der Bülowstraße ist es, glaube ich. Da, also quasi Kreuzberg, der ist ein bisschen trashig, der Laden, da waren wir auch gestern, der ist ein bisschen trashig, der wirkt so, wenn man da drin ist, hat man das Gefühl, ich bin zwar mitten in Berlin, aber ich bin gerade in einer Dorfdisco, da ist irgendwie alles so mit so Neonlichtern und so Desperado-Bier oder sowas, keine Ahnung, so diese Sachen, die es sonst so nirgendwo gibt in Kneipen oder so, das gibt's da irgendwie alles zuhauf. Da ist allerdings das Problem, da waren wir jetzt das zweite Mal an einem Samstag und samstags kommt man da nicht mit Singen dran, weil, keine Ahnung, der DJ irgendwie denkt, ich nehme nur Lieder dran, die ich selber mag oder ich habe keine Ahnung, was der denkt. Auf jeden Fall habe ich da gestern 3 Songs abgegeben und einen durfte ich dann ganz spät singen und das ist, steht natürlich in keiner Relation dazu, was ich da
also auch gerade für dich, ne? Also
für Drinks so bezahlt habe und so. Ja, ist ein absoluter Skandal. Nee, und ein guter Karaoke-DJ, der achtet ja darauf, dass immer so, dass die Balance immer stimmt an Leuten, die singen dürfen und dass da irgendwie nicht immer so die gleichen Songs sind und dass irgendwie auch ein guter Karaoke-DJ achtet auch darauf, wer Umsatz macht und wird dann entsprechend auch irgendwie mit drangenommen und so. Das war bei Kims Karaoke immer sehr, sehr, sehr extrem der Fall und sehr aufmerksam. Und das ist im Green Mango leider nicht. Das ist aber unter der Woche gut, weil unter der Woche ist da nicht so viel los und dann kann da eigentlich auch jeder singen, was er will.
Ich finde, du musst eine eigene Karaoke-Bar aufmachen. Oder wenigstens, wenn wir irgendwann wieder auf Tour gehen, dass wir dann quasi danach noch so ein Karaoke-Programm machen. Wo du dann, weil ich glaube, du wärst auch ein guter Karaoke-DJ.
Das stimmt. Glaube ich auch.
Hab oh ich ja, mal
das
glaube ich auch.
Ich habe das auch mal gemacht in München. Ich habe ja in München, als ich da studiert habe, in so einer Bar, in der Bar, die Roman, mein Freund Roman aus München mitbetrieben hat, da habe ich immer aufgelegt am Wochenende. Da habe ich, glaube ich, auch schon x-mal irgendwelche Storys von erzählt.
Ja.
Und da habe ich, glaube ich, dienstags oder mittwochs immer Karaoke gemacht. Und das war
dann einfach mit so einer Leinwand oder was und einem Beamer oder was? Oder also so,
genau,
so,
wir
so
haben dann, mobile Einheit. Wir haben tatsächlich so einen ollen Fernseher ans DJ-Pult gestellt und haben so ein paar Karaoke-DVDs organisiert und haben dann damit da so Karaoke-Abend gemacht. Und das hat funktioniert. Da war eh nie voll. Da waren dann sowieso nur 20, 30 Leute und dann da ging das dann. Da war das auch immer sehr lustig.
Ja, Karaoke ist schon geil auf jeden Fall. Krass, aber wie gut du dich auskennst. Also eine ausführlichere Antwort wird es einfach nicht mehr geben auf der Welt. Also wer wirklich jetzt, nee, weil gar nicht, das war jetzt gerade als Lob gemeint. Also wer jetzt, glaube ich, mal nach Berlin geht und Bock auf Karaoke, der ist und uns hört, der ist jetzt komplett informiert. Was ich immer geil finde, je länger ich gerade drüber nachdenke, je mehr du davon erzählst, und ich am Anfang muss ich zugeben, so ein bisschen, ja, Karaoke-Bar, ich bin nicht so der, ist nicht so, ich sage ein bisschen Typsache, ist nicht unbedingt meins. Aber jetzt, wo du gerade erzählst, erinnere ich mich gerade dran, ich war schon einfach schon lange nicht mehr da, aber tatsächlich, das Geile ist ja eigentlich dieses Aufgeregtsein die ganze Zeit. Man ist quasi, selbst wenn du jetzt noch nicht dran bist, hast du ja immer so, bist du, guckst du die Lieder durch und willst sowas, das Geilste finden von allen so ein bisschen, aber hast so, weißt du, und das auch noch als Gesprächsthema und so, man hat irgendwie immer was zu tun in so einer Karaoke-Bar. Das eigentlich, finde ich ganz geil.
Na, ja, es gibt
aber
ja
so. Ich hatte das gar nicht mehr so im Kopf. Ich dachte immer so, hä, da war ich meistens immer nur irgendwie betrunken oder hat man irgendwie seine Backstreet Boys Nummer da gemacht oder sowas. Aber jetzt gerade, ja, wo ich drüber nachdenke, eigentlich ist es schon ein geiles Konzept. Die Japaner sind ja auch mega Fans davon. Mhm. Da gibt es ja überall und so.
Mhm. Aber das ist ja auch ein karaokischer Begriff, Karaoke. Das bedeutet ja leeres Orchester.
Ach so, krass. Ja, Alter, was bist du für ein Experte, wenn es zu Karaoke geht?
Und das kommt ja aus Japan. Ich finde es interessant, es gibt so ein paar Karaoke-Läden-Symptome, die sind in allen Karaoke-Läden der Welt gleich. Ich war ja auch schon, wenn wir irgendwie mit Stoke, ich weiß nicht, ob ihr dieses Magazin kennt. Da waren wir ja weltweit unterwegs und da sind wir auch immer in Karaoke-Bars gegangen. Also ich war schon in Dubai in Irish Pub Karaoke singen und ich war irgendwie, keine Ahnung, in Honolulu in einer Karaoke-Bar, wo nur Japaner waren und also ich war überall auf der Welt irgendwie schon Karaoke-Bars. Und was ich festgestellt habe, es gibt so ein paar Sachen, die sind immer gleich. Zum eines der Dinge, die in Karaoke-Bars immer sehr, sehr faszinierend sind, ist, dass die Leute, die, und da sind ja oft Leute, die halt nie zum Karaoke gehen und die auch quasi nie singen, für die ist das dann so huhu und so aufregend und so. Und die finden das dann irgendwie lustig und machen dann so mit, weil irgendwie Betriebsausflug ist oder so, aber würden halt sonst nie auf die Idee kommen, überhaupt irgendwo zu singen. Und was die Leute wahnsinnig oft machen, ist gewisse Lieder unterschätzen, sowohl in der Art sozusagen, wie anstrengend das Lied zu singen ist. Also da ist zum Beispiel ein Klassiker Take on Me von Aha. Da denken wir alle, oh komm, lass uns das singen. Das machen auch viele, weil man muss ja mal so Kataloge durchgehen, um ein Lied rauszusuchen, das man singen will. Und Aha ist ja logischerweise durch den Bandnamen immer sehr am Anfang. Und die Leute triggert das dann sofort. Die denken, Aha, oh ja, das ist ein geiles Lied, lass das mal singen und so. Und dann wünschen sie sich alle Take on Me. Und dann merken sie, während sie das singen erst, dass das in so einer super unmöglich hohen Tonlage ist. Weil das mega anstrengend zu singen ist, weil der ja immer im Refrain immer diese ganze Range durchgeht. Take on me, take me on. Das ist ja, du musst so viele Töne da treffen, die hat keiner im Gepäck meistens da. Und das ist eines der Dinge, dass die Leute oft, also den Song selber unterschätzen und was auch fast immer passiert, gerade bei so Junggesellenabschieden oder so, ist, dass die Länge eines Liedes extrem unterschätzen und dann am Anfang so super aufgeregt und erste Strophe und ersten Refrain
und dann keinen Bock mehr.
Dann zweite Strophe so, und dann unterhalten sie sich so, während die zweite Strophe läuft und dann so nach zwei Dritteln des Liedes steht überhaupt keiner mehr auf der Bühne, der das Lied noch singen könnte, weil alle irgendwie mittlerweile wieder an den Tisch zurückgegangen sind und so. Das ist sehr, sehr faszinierend. Das ist sehr lustig.
Es gibt auch immer den oder die eine, die oder der das zu ernst nimmt, habe ich auch immer das Gefühl. So, es sind auch gefühlt in meiner Wahrnehmung, also meiner Erfahrung nach waren es bis jetzt meistens eher Frauen, also die quasi so, super gut singen können, aber dann auch wirklich das auch wissen und man sich so denkt, ja okay, wir haben es kapiert, du kannst halt sehr, sehr gut singen, aber irgendwie der Rest ist hier für Spaß. So.
Aber das sind so, dieses Phänomen dieser Leute habe ich am meisten beobachtet in so Bars, die mal Karaoke machen, also in Karaoke-Bars seltener, sondern eher in so Gelegenheits-Karaoke-Bars. Hm. Und das sind dann Leute, die singen da jede Woche immer das gleiche Lied. Deswegen können die das
Gott.
So
nee.
Und dann sitzen die da den ganzen Abend, so gehen da sowieso jeden Mittwochabend hin und trinken so eins, und jetzt singe ich mal wieder Angels von Robbie Williams, was echt so, wo man so denkt, so, Digga, es will auch wirklich gar keiner mehr hören. Wir haben das Lied echt alle, wir haben es alle gehört, ja, wir haben es drauf und so. Aber dann sind die so, and through it, oh, she loves the protection. Ja. Und dann haben die auch immer so ein geiles Englisch, die sind also protection und so.
Was ist denn ein witziges Lied zum für Karaoke, was es vielleicht auch auf dem Katalog gibt, also wo gar nicht gesungen wird oder sowas zum Beispiel. Oder wo nur im Refrain irgendwie so back, back, back oder sowas passiert und du einfach dann, so, das ist so dein Gag an die Welt.
So dieses Conquest of Paradise von Vangelis oder wie hießen? Evangelis.
Ach so, ja, stimmt. Das wäre super. Oder halt natürlich, wie heißt der, ach man, dieses Enya-Ding.
Aber singt ihr doch die ganze
Text.
Ja, aber das kann ich doch keiner, was das time ist. Das ist irgendwie so komisches Latein-Gedöns, so eine Fantasiesprache, oder nicht? Ah, nee, oder ist das Englisch bei Enya?
Nee, du meinst, aber Only Time ist es, also ich weiß nicht, die hat ja aber auch so Lieder auf Elbisch, oder? Für Herr der Ringe hat sie nicht auch was gemacht?
Ja, genau, du musst, wie heißt du mal? La Fee musst du auswählen. Und dann stehst du da mit deiner vollen Montur Herr der Ringe, Schwert in der Hand und sowas.
Aber La Fee war diese Rockerbraut.
Ja, eben,
diese
Teenager Rockerbraut. So ab. Ey Leute, ich suche eine Freundin übrigens. Ciao, Leute. Aber ich meinte ein anderes, wie geht denn das nochmal, dieses dumm, 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 ja, Bolero meinte ich zum Beispiel, aber es hat ja auch gar keinen.
Nee. Aber Nils, sag mal so drei sichere Go-To-Songs, wo man sich, die man gut
30?
Drei. Die man, aber 30 finde ich auch okay, für einen guten Abend.
Ja. Die man so, okay, gut, mach mal, genau, die, ich mach dir einen Jingle. Du, 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 herzlich willkommen zurück zur beliebten Rubrik Nils Buckebergs Top-Karaoke-Songs, Platz 3.
Oh. Nee, nicht top, lieber nicht Top-Songs, weil das kann Nils nicht. Das ist
super
auch
mit dem Jingle auch. Wer hat dem Jingle Classic null nachgedacht? Obwohl ganz klar war, was jetzt kommt. Die Aufgabe war klar, aber nein. Ich höre mir das Jingle mal kurz an. Ah ja, scheiße, ich muss mal das überlegen. Ja,
nee, es ist halt schwer. Ich glaube, man muss das für sich selber entscheiden, weil jeder hat ja so die Songs, die er irgendwie gut kann. Ich mache zum Beispiel gerne You're the Inspiration von Chicago, weil ich das einfach auch einen wahnsinnig guten Song finde. Mein Top-Song jahrelang, das mache ich heute nur noch selten, aber ich habe das früher zu Stoke-Zeiten immer gemacht. Stoke, da war mein Top-Song Back for Good von Take That.
Ah, auch schön.
Und ich habe dann immer in jeder Bar, egal wo ich war, das Mikro genommen und habe immer gesagt, ja, das ist mein erstes Mal Karaoke, please have mercy.
Oh, du alter Trickser.
Und hab dann Back for Good gesungen. Hab dann, während ich es gesungen habe, bin ich irgendwann vom Monitor weggegangen und durchs ganze Publikum gegangen, hab die Leute angeguckt und angesungen
das
und so. Und hab dann da so eine Nummer draus gemacht. Das war immer sehr, sehr lustig. Ich weiß noch, ich habe das mal in Benidorm gemacht, da haben wir mal gedreht. In Spanien, das ist ja so ein Ort, wo quasi nur Engländer Urlaub machen. Früher waren das nur Deutsche, jetzt sind das so Engländer, die alle, also so ein spanischer Urlaubsort, voller Engländer. Und dann waren wir da auch in einer Karaoke-Bar und dann habe ich da auch wieder die Back-for-Good-Nummer gemacht. Und dann bin ich danach am Pissoir und dann steht neben mir so ein Anfang-Mitte-70-jähriger Brite mit hochrotem Kopf und pinkelt und ich pinkel auch und es ist so Stille und irgendwann in die Stille hinein sagt er: That was very lovely, my son. So, thank you.
Nee, aber ich muss auch sagen, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Muss ich sagen, das gefällt mir sehr gut. Das ist eigentlich so, wie so ein kleines Mini-Musical draus machen, so eine kleine Geschichte erzählen, aber finde ich gut.
Genau, und das geht bei Back for Good, das hat auch so eine schöne Dynamik und das macht auch Spaß zu singen und das ist so ein schönes Lied und so, da geht das eigentlich, finde ich, sehr, sehr gut.
Ja, und dann noch eins? Es waren zwei jetzt.
Ich bin gerne spontan und gucke, was es alles im Katalog gibt. Was zum Beispiel auch ein sehr gutes Duett ist, was ich immer gerne mit meiner besten Freundin Chiara im Duett singe, ist All I Have von Jennifer Lopez und LL Cool J. Weil da LL Cool J hat da diesen geil, super dramatischen Rap-Part nach dem Refrain, ist er ja antwortet ihr ja immer. Sie sagt, sie singt, oh, my life is all I have. Life's what you had, baby girl, I'm what you have.
Ja, geil.
Das kann man so
musst
geil
du nur die ganze Zeit die Lippen auch so lecken und so.
Das kann man aber sehr, sehr gut zu zweit performen. Das wird immer unterschätzt als Duett, weil die meisten dann als Duett immer irgendwie You're the one that I want singen oder so. Aber da ist All I Have das deutlich bessere.
Ich finde auch das hier von Robbie Williams und Kylie Minogue als Duett ganz gut. Aber da muss man hoch singen.
Das ist auch gut.
Kids, das hieß.
Stupid Thing, I love
nee,
you.
Nee, nicht das, nicht nee, das. Nicht ich meine ich mein das mit bei Kylie Minogue. Kids hieß es, glaube ich.
Genau, das hieß Kids. Das, was du meinst, Donnie,
so,
ist
Nicole
mit
Kidman.
Ist Nicole Kidman, genau.
Auch ein guter Song, aber ist ja auch nicht das Original, ne? Das ist ja eigentlich auch ein Remake von irgendeinem älteren Ding, ne?
Na, something stupid.
Nee, ich werde meine, falls sich jemand wundert, jetzt eure einfach ungefragt, ich werde meine nicht preisgeben, weil ich bin ja so jemand, ich habe da ganz besondere und wenn ich mal Karaoke mache, nee, also nicht im Sinne von, ich meine sind geiler als eure, sondern ich habe halt so ein paar Tracks, wo ich auch fast sicher bin, dass die sehr gut ankommen bei Frauen. Und wenn ich in der Karaoke-Bar bin, dann hat man ja bestenfalls die Situation, dass man da mit einer weiblichen Begleitung ist oder eventuell in einer Situation sich befindet, wo gerade schon ein Flirt stattgefunden hat und man so auf der Couch, während die anderen singen und so, und dann gehe ich meistens so, das war das für dich. Und dann habe ich ein paar Nummern, die da gut ankommen.
Aber du hast ja gerade eben, ich meine, abgesehen davon, dass es jetzt wirklich egal ist, ob du die Songs sagst, weil jetzt kennt halt jeder die Masche.
Ja, okay,
das ist eigentlich die Sache, die du hättest geheim halten müssen, hättest stattdessen die Songs sagen können.
Das ist cool, aber du hast ja auch Andreas Gabalier.
Und Angels.
Du hast ja auch eben schon gesagt, dass du dann Backstreet Boys singst in der Karaoke-Bar. Also wissen wir einen der drei Songs auf jeden Fall schon mal, müssen überlegen, welcher Backstreet Boys Song es ist.
Ja, aber
ist
wahrscheinlich Ich singe immer gerne Drowning von den Backstreet Boys. Das ist ein toller Song, auch zum
Singen. Ja. Also, aber ich muss auch das verteidigen. Es ist ja nicht wirklich eine Masche, sondern es ist ja eher situationsabhängig und ich habe halt so viele von diesen tollen Songs, dass ich halt auch wirklich dann auch immer nur etwas auswähle, was sehr gut auf den Charakter dieser besonderen Dame, weil alle Damen sind ja besonders, muss man natürlich auch dazu sagen. Und ich liebe Frauen und da habe ich einfach einige Nummern mir quasi,
ich freue mich schon sehr auf dein Service-Magazin im NDR, wo du nur über sowas redest.
Genau, aber wirklich dann, ich fände es eigentlich echt lustig, auch wenn ich den Gag jetzt wiederhole, aber wirklich dann so Schnitt und dann echt einfach Angels, so. Immer nur Angels. Richtig scheiße und auch voll schlecht gesungen und so. Nee, es gibt ein paar romantische Songs, die sind auch auf diesen Listen drauf und ein Gentleman genießt und sagt nicht, was er für Karaoke-Songs singt.
Flieg, junger Adler, hinaus in die Freiheit von Tom Astor.
I'm too
sexy for my love.
Und dann immer rüber gucken zu dem Flirt, ne? Damit hättest du nicht gerechnet, romantisch, oder?
Ich habe gestern auch I'm too sexy abgegeben von Right Said Fred, aber es hat er nicht genommen.
Ich
wollte nur sagen, dass das eines meiner großen Lieblingslieder ist. Ich liebe, weil I'm Too Sexy von Right Said Fred ist, glaube ich, eines der lustigsten Lieder der Welt. Es gibt kaum ein Lied, bei dem ich jedes Mal so sehr lachen muss wie bei I'm Too Sexy. Ich finde es einfach unfassbar lustig.
Vor allem die Fills. Die sind das Beste. Aber ganz kurz nichts dazu, das finde ich ein ganz gutes Argument, weil ich habe mein kleiner Cousin Robbie Kidd, der jetzt auch gerade echt ganz gut irgendwie so durchstartet, irgendwie als DJ auf jeden Fall in Irland, haben jetzt auch so ein Boiler Room gespielt und so, also kleine Werbung in der Sache, falls ihr euch für solche elektronische Musik interessiert, R.Kit heißt er, und der war halt immer eigentlich mein kleiner Cousin, aber der war schon immer sehr, sehr schlau, wenn es um Musik auch ging, generell auch schlau, und der hat mir mal vor ein paar Jahren was gesagt. Er findet, und also der ist halt immer so, der hat immer diese Underground-Scheiß und immer die geilsten Platten, die ich irgendwie nie vorher gehört hatte, und hat immer super guten Musikgeschmack, auch für sein Alter schon gehabt. Der hat schon voll früh so voll die guten Soul- und Funk-Sachen gehört und so und war schon immer da voll der Musik-Nerd, der immer den heißen Scheiß hat. Und ich bin mal mit ihm Auto gefahren, hatte mir mal dann lief so ein Track und der war so ein bisschen so Miami-Bass-mäßig so, und da waren immer so Samples drin und die wurden dann auch immer so ein bisschen so komisch gepitcht, also so und so ein bisschen lustig war das so alles so. Ja. Und ich musste, es hat mich echt so zum Grinsen gemacht, aber nicht lächerlich-mäßig, sondern habe ich ihm gesagt, hey, das finde ich echt geil. Und hat er wirklich gesagt, dieses Argument, dass es eigentlich total wichtig ist, dass eigentlich, findet er und du ja gerade auch, wie du gesagt hast, oder vielleicht viele andere auch, dass es eigentlich echt unterschätzt wird, dass es auch mal einfach nur lustig sein kann, Musik, aber nicht auf albern, sondern wenn es dich so ein bisschen zum Grinsen oder dir eine gute Laune gibt, hat er gesagt, findet er wahnsinnig wichtig, und seitdem achte ich da auch mal ein bisschen drauf. Ja, immer ganz geil. Und eben diese Filz, ne, bei Right Said Fred, da, das ist, als ob die nicht im Studio auch das witzig fanden, dieses Studio. Weißt du, das finde ich irgendwie, oder auch diese komischen Samples im Hintergrund, dieses, da kommt auch immer so ein.
Ja, genau. Ja.
Das, ja, also da bist du nicht der Einzige, glaube ich. Das ist eine gute Beobachtung. Das sagt, dass du guten Musikgeschmack hast.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen, weil ich habe das von klein auf immer nur so als so ein Radio-Gedudel-Song, der schon totgespielt ist, wahrgenommen. Ja. Aber das ist auch eins der vielen Lieder, die ich durch Nils neu entdeckt habe und dann erstmal bewusst wahrgenommen habe, wie wirklich lustig das eigentlich ist, was er da alles erzählt. Weil I'm too sexy for my shirt ist ja eigentlich so eine lustige Aussage.
Total.
Ja. Und die haben das, glaube ich, auch eh nie so richtig ernst genommen, ne, die beiden, und haben dann halt irgendwie noch ein paar andere. Aber ich glaube, dieses You're My Mate und so, das war dann schon eher ausschlachtend.
Ja, aber das erste, also das erste Album, da ist ja Too Sexy drauf, da ist, glaube ich, auch Deeply Dippy drauf. Und da ist natürlich auch Don't Talk, Just Kiss mit der schönen Zeile Let Your Tongue Fool Around. Und das sind alles, das sind Spitzensongs. Also ich meine, das sind gute Popsongs, aber I'm Too Sexy ist nicht nur ein guter, sondern auch ein sehr, sehr lustiger Popsong. Deswegen ist das natürlich der große Hit des Albums.
Lustig, wo unsere Gespräche immer wieder hinführen. Jetzt sind wir bei Right Said Fred und die Bedeutung von Humor in Musik angelangt. Ist auch gut.
Aber zurück nochmal zum Geburtstag. Also ich muss ja nochmal sagen, dass ich das jedes Jahr aufs Neue schön finde, wie du den nicht nur deinen Geburtstag, sondern auch den Geburtstag deiner Tochter zelebrierst und mal fleißig backst. Und ich hoffe, ich wünsche dir, dass du das noch viele weitere Jahre so machen kannst. Und was ich jetzt aber als Frage
hätte... Toll, dann mache ich jetzt halt auch ein Kind, damit ich dann auch in einen coolen Club komme, oder was?
Kann man ja auch für Katzen machen, geht auch, kann ich auch sehr empfehlen.
Ja, habe ich auch nicht.
Sind auf jeden Fall leichter anzuschaffen, Donny.
Ja.
Etwas weniger Commitment.
Naja, du, also zum Tierheim fahren oder Sex haben, das finde ich dann Letzteres weniger anstrengend.
Ja, das dauert dann so lang, bis das überhaupt dann da ist. Und dann
nee, bei mir dauert das nicht lang. Also ich meine zum Tierarzt fahren.
Ejo.
Gott, ey, heute ist aber auch wirklich, also
Mach mal ein Fenster auf.
Ich habe zu wenig Output. Mein Kopf sagt mir die ganze Zeit Gag, aber ich kann nichts dafür. Es ist wie Gag-Tourette habe ich heute ein bisschen.
Gag-Tourette. Nee, aber Nils, was ich dich fragen wollte, hast du dir vor dem großen Abend, wo du wusstest, okay, heute muss ich performen, heute muss ich cool sein, hast du dir so ein paar Sachen zurechtgelegt, wo du dachtest, okay, das funktioniert auf jeden Fall, hast du dich nochmal in Fortnite eingelesen oder so? Oder
den Floss
hast du die Homeboy-Hose nochmal angezogen? Hast du dir irgendwas zurechtgelegt?
So, ich habe mir so ein Skateboard auf die Schultern gelegt. Hey, fellow kids.
Ja, genau.
gar nicht. Lustigerweise als ich dann da gestern Abend hinkam und dann haben wir da irgendwie alles vorbereitet. Wir waren in so einem, wir haben so eine geschlossene Gesellschaft sozusagen gehabt, wo wir feiern konnten in so einem Laden. Und cool. Da kam ich hin und dann kam irgendwann meine Tochter und dann hatten wir zufälligerweise einen Partnerlook. Also sie hatte ein Kleid, das ähnlich aussah wie das Hemd, das ich anhatte. Und das war natürlich dann schon ein sehr, sehr gutes Commitment für alle Beteiligten. Aber
bisschen witzig wäre auch gewesen, wenn du extra alt dich angezogen hättest, so mit Pfeife und so einem Rollkragen und sowas. Und dann immer, das kenne ich noch von früher und so.
Aber es war irgendwie so, alle haben sich irgendwie Storys erzählt und die Kids haben uns irgendwelche Storys erzählt und wir haben denen irgendwelche Storys erzählt. Das war irgendwie echt, das war lustig. Das war echt so ein richtiger, das ist auch so dieser Freundeskreis von meiner Tochter, die sind echt alle sehr... wie soll man sagen, die sind so unkompliziert. Das sind jetzt irgendwie so Kids, die alle irgendwie cool sind und wo ich bei keinem das Gefühl habe, dass der denkt so, oh, ich muss jetzt hier irgendwie einen auf brav machen vor dem Vater meiner Freundin oder so, sondern die sind alle so, die setzen sich auch zu einem und erzählen und quatschen und so. Ich war ja auch so, ich erinnere mich immer, die Eltern meiner besten Freundin zum Beispiel damals, Simone hieß die, bei der war ich so jeden Nachmittag und da war das ganz oft so, dass ich dann zu der gefahren bin und dann war die vielleicht noch gar nicht da oder konnte gerade nicht oder war unter der Dusche oder so und dann habe ich mich so zu den Eltern ins Wohnzimmer gesetzt und mit denen so ein bisschen abgequatscht und so und irgendwie ferngesehen und ich war da auch immer so, ich fand Eltern auch immer total gut. Also es gab natürlich auch doofe Eltern, mit denen hatte ich ja nicht so viel zu tun, aber ich fand coole Eltern immer auch interessant, so.
Und ja,
so sind die alle auch ein bisschen.
Ich habe auch ein gutes Beispiel für coole Eltern. Jetzt, wo du es gerade erzählst, kommt da echt so eine alte Story bei mir in mir hoch. Und zwar früher, das ist echt so doof, früher war das so, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 14 oder so, 13, 14, 15, so um den Dreh rum. Habe ich von, okay, ist so dumm, da hatte ich irgendwie, also war, ich sage jetzt einfach, wie es war. Da hatte ich irgendwie den einzigen, also das, bei uns ging ja immer so eine VHS-Pornokassette rum irgendwie, so im ganzen Freundeskreis, im ganzen Dorf so und die wollte man immer ausleihen, damit man die auch mal hat und das war ja total aufregend alles und total spannend sowas. Und das Ding war, ich hatte halt keinen VHS-Rekorder oder keinen Videoplayer halt, ne? So, und ich habe dann bei meinem Kumpel, ich sage jetzt mal den Namen nicht, bei einem Kumpel gerne mal den Videorekorder ausgeliehen, sozusagen. Und das muss man ja überlegen, das ist ja voll das schwere Gerät, was du irgendwie durch das halbe Dorf dann also es ist ja nicht irgendwie wie ein Discman oder so, das ist halt ein volles Teil halt irgendwie. Und ich war dann öfter bei denen und habe das dann ausgeliehen. Und irgendwann war auch mal der besagte Kumpel nicht da und dann habe ich wirklich einfach geklingelt und haben die Eltern von dem das gegeben. Und ich glaube, die wussten schon, was Sache ist. Und ich habe immer noch so mega unnötig, also ungefragt gesagt, ja, ich für Bio-Unterricht, ich habe so ein Video, muss ich unbedingt gucken und so. Nee, Bio-Unterricht noch nicht gesagt, aber irgendwie so eine Ausrede. Ich habe irgendwie gesagt, irgendwie einen Actionfilm, den ich irgendwie gucken will heute oder sowas. Und na, ich glaube, die haben den Braten da schon gerochen wahrscheinlich. Ein bisschen unangenehm eigentlich. Ich hoffe, die hören das einfach nicht. Ich hoffe wirklich gerade, weil ich war jetzt so tief in der Story drin. Ich habe jetzt gedacht, komm, ich ruder jetzt nicht zurück, sondern ich erzähle es jetzt, wie es war. Ist ja auch ein bisschen witzig. Aber so während ich jetzt sehe, habe ich echt gedacht, so, boah, wenn der das jetzt hört, vielleicht wusste der das gar nicht bis dahin. Vielleicht dachte der wirklich immer, ich gucke irgendwie Stirb langsam an. Aber ich
bin mir relativ sicher, dass du in dem Moment auch irgendwas zu den Eltern gesagt hast, dass du jetzt was, nee, ich gucke König, ich will König der Löwen schauen, nur der geht zu lang und das will ich dann zu Hause machen, dass du irgendwas gesagt hast, wo sie dann spätestens dann verstanden haben, ah, okay.
Ja, ja, deswegen meine ich ja gerade, deswegen war das denkbar das schlechteste Beispiel, was mir gerade mein Gehirn gegeben hat, was für Bio gucken, weil das könnte ja dann auch noch so verstanden werden, als, weißt du, so, ne, man guckt sich da so ein Sex-Szenen an, aber nee, ich habe dann wirklich, ich weiß nicht mehr genau was, aber ich habe auf jeden Fall irgendwie so rumgedruckst und auf irgendeine Ausrede eingefallen lassen. Oh, ich muss irgendwie, aber ich habe es mit ihm schon besprochen gehabt, deswegen, der ist gar nicht da, oder was? Ah, puh, okay, dann, ja, aber ihr könnt es ja auch mitgeben und dann habe ich das echt so abgebaut mit diesen Skatkabeln und die Mutter steht so neben mir und ich so, ja, ich dann bin ich so durchs Dorf gelaufen mit diesem Riesen, das muss er überlegen, das hat er echt so 15 Kilo oder weiß ich nicht, 10 Kilo oder so gewogen, wahrscheinlich weniger, aber halt schon auf jeden Fall.
15 Kilo? Schon,
ja,
ich Meter hoch bis zum Knie seitdem war
ich
die Handelbahn gab,
Leute, ich kann es nicht einschätzen mehr, wie viel was wiegt und so. Neulich habe ich wieder einfach irgendwie so eine Person hochgehoben, die Leute so, hä, der wiegt 50 Kilo und ich so, ach krass, ich dachte 5 oder so. Von daher geht es in beide Richtungen, die Fehleinschätzung. Klar. Nee, und dann habe ich das immer angeschlossen zu Hause und dann halt irgendwie Gina Wild irgendwie geguckt oder was auch immer das war.
Vor allem die ganze Zeit mit so einem Halbsteifen durchs Dorf. Und
nee, du, das habe ich eher so
als die Mutter da im Nacken, während du den abbaust.
Nee, das war so als dritte Hand. So als so Stütze, weißt du?
Ah ja, klar.
Nee, aber es war jetzt auch nicht wirklich, also ich will jetzt nicht, dass das falsche Image rüber, ich war jetzt nicht so ein kompletter Perversling, der einfach das jeden Tag macht. Es war so, glaube ich, insgesamt waren das so 5-6 Mal.
In der Woche.
Am Tag.
Ja, Donny ist wieder da wegen dem VHS. Schließt ihn gar nicht erst an. Der wird morgen wiederkommen. Wieder ist gerade eine neue Kassette im Umlauf.
Ja, genau.
Ja, meine Mutter wollte ja, dass wir keinen Videorekorder haben. Die hat gesagt, nee, kommt man nicht ins Haus. Und also auch wirklich, es macht auch im Nachhinein wirklich gar keinen Sinn, dass sie keinen Videorekorder haben wollte. Aber wollte sie nicht. Sie hat dann, glaube ich, Angst gehabt, dass wir dann noch mehr Fernsehen, obwohl sie sich zum Beispiel nachmittags mit mir vom Fernseher verabredet hat, damit wir unsere Lieblings-Sitcom gucken können und so. Ja. Aber das wollte sie auf jeden Fall nicht im Haus haben. Und deswegen,
welche war das? Welche Sitcom?
Es gab mal eine Zeit lang, lief in der ARD immer eine Sitcom, die hieß, ich glaube, das war eine australische, die hieß, glaube ich, Hey Dad. Die haben wir immer zusammen geguckt und die fanden wir wahnsinnig lustig und ist vor ein paar Jahren ist rausgekommen, dass der Hauptdarsteller pädophil schon immer war und irgendwie ist so ganz unangenehm und deswegen möchte niemand mehr über diese Serie reden, zu Recht, aber die, das haben wir immer zusammen, wir haben auch immer zusammen Golden Girls geguckt, das waren so unsere Lieblingssendungen, die wir gemeinsam geguckt haben.
Bei uns war es immer 1755, Verbotene Liebe und dann Marienhof. Das habe ich meiner Schwester und meiner Mutter immer zusammen angeguckt.
Naja. Nee, das da um die Uhrzeit wollte meine Mutter kein Fernsehen.
Ich habe mit meiner Mutter immer freitags beim Bügeln abends, weil da war mein Vater mal weg, da hat sie immer gebügelt und ich habe die Viva Top 100 geschaut.
Cool.
Ah, mit Köppen schon oder war das noch mit Glas und so?
Ich bin jetzt ein bisschen älter schon.
Ja. Hey, es war doch ein cooles Kompliment.
Also letztes Jahr hast du ja mit deiner Mutter zusammen Viva Top 100.
Sammy Slimani hat das schon moderiert.
Ja genau, es hat doch am Ende sogar Sammy Slimani noch moderiert, weil ich auch dachte, eieiei.
Ich habe zwei, dreimal Viva Charts übernommen, wenn Mola irgendwie im Urlaub war oder so. Ich glaube, Mola hat das damals hauptsächlich moderiert. Und ich habe das dann auch zwei, dreimal gemacht.
Ja, ich weiß noch, da kam zum Beispiel, ich glaube von La Bouche, Be My Lover oder sowas.
Be My Lover,
wanna. Und da hat sich meine Mutter selber das Video beschwert, dass das schon um 8 im Fernsehen kommt und so. Das wäre nicht
Hammer. Ich stand da voll auf diese ganzen Videos früher. Es war genau das Alter, wo man einfach nie irgendwas Sexuelles zu sehen bekommen hat, aber jeden Tag einfach das Einzige ist, was einen interessiert hat. Und Erotic und diese ganzen Sachen. Wenn sowas kam, hat man sich voll gefreut. Ja. Geil, guck mal hier.
Ich bin auch sehr sauer, dass MTV hat die eine Stunde, wo so Alternative-Videos, haben sie irgendwie aus dem Programm genommen oder auf ganz spät nachts verschoben. Da bin ich jetzt, bin ich wieder auf Kriegsfuß mit MTV, muss ich ganz ehrlich sagen.
Haben schon wieder verkackt, sagst du, ja.
Ich habe übrigens zuletzt gesehen, dass jetzt MTV hat ein neues Unplugged produziert, das wohl demnächst kommt. Habe ich gesehen, weil irgendwer hat, glaube ich, bei mir in der Timeline so einen Produktionsstil, so Produktion geschafft und so, ein neues Unplugged ist im Kasten. Und jetzt ratet mal, wer die nächste Band ist, die beim MTV Unplugged ist.
Ist es eine Band oder ein Solokünstler?
Es ist eine Band.
Hatte der auf dem Bild auch so eine Steckdose in der Hand, die so nicht eingesteckt war?
Eine deutsche Band, ne?
Okay, warte, raten.
Eine deutsche Band, ja.
Deutsche Band.
Ich würde einfach, wenn du schon so einladest und ich meine, ich höre da so ein leichtes, hämisches Grinsen raus, dann kann es sein, dass es vielleicht die Revolverheld ist?
Nee.
Die Revolverheld wäre es fast noch okay.
Unsere Freunde von früher in der Kneipe.
Jennifer Rostock?
Es würde mich ehrlich gesagt wundern, wenn Revolverheld nicht schon 27 Unplugs gemacht hätten.
Ja, das ist echt krass, ja, das ist ein anderes Thema. Die haben ja wirklich diese Qualität davon.
Jennifer Rostock sind es auch nicht, aber die gibt es ja auch gerade gar nicht mehr.
Aber sind wir in der richtigen Richtung?
Ist das so? Nee, seid ihr gar nicht.
Okay.
Ich erwähne das auch explizit in diesem Podcast als kleiner Wink mit dem Zaunfall.
Jetzt verstehe ich gerade nicht, worauf du hinaus willst.
Aber ich glaube, ja, ist aber nicht irgendwie sowas wie, ah nee.
Mit welchen Bands haben wir den Beef alles?
Ja, genau. Vor allem alles. Rammstein?
Leute, ich bin fast ein bisschen enttäuscht von euch.
Ja, noch nicht sagen.
Ich nehme es nicht übel.
Gib einen Tipp.
Also ich finde, ich habe schon mehr Tipps als genug.
Muss ich jetzt nochmal die Höhner sagen, ob ein Jahr, kriege ich jetzt ein Jahr oder nein?
Die Höhner sind es nicht.
Ist eine junge Band, oder?
Ich weiß es nicht, ich bin raus.
Nee, ist keine junge Band.
Ach, eine alte Band.
Also wenn es um das Alter der Mitglieder geht, dann ist es keine junge Band.
Ja.
Ich sag halt.
Aber wie lange es die Band selber gibt,
weiß ich nicht. Santiano.
Ja.
Nein.
Ist das nicht krass?
Oh,
was ist denn,
bitte.
Was ist denn da los?
Lass mich raten, die machen das auf so einem scheiß Schiff oder sowas.
Warum denn Santiano unplugged, Leute? Was ist denn los mit euch?
Heute sind wir ohne
Stecker. Bin ich schon gespannt. Welcher Rapper sich dazu hat breitschlagen lassen, seinen coolen Rapper zu machen? Ja,
so pass auf, ich weiß genau, was du meinst. Nee, es wird da anders sein. Weil genau so ist ja oft dann irgendwie, bei irgendjemand macht so eine deutsche Band, macht dann irgendwie ihr Unplugged und dann so kommt als Überraschungsgast irgendwie, weiß ich nicht, Smudo rein oder sowas.
Nein, das Schlimme war doch bei Andreas Cavalier bei die 257. Das ist ja wirklich, wo man sagen muss, Jungs, wieso featuret ihr Andreas Cavalier beim MTV Unplugged? Da war alles falsch.
Okay, gut, aber ich meine so das generell, so dieses Ding, okay, dann kommt und dann jubeln die alle so. Ich glaube, bei Santiano ist es dann halt so der Dark Tenor oder sowas, der kommt dann rein. und die Fans flippen halt aus, weil das sind ja genau die gleiche Zielgruppe, die, also hier so diese komische Geigerin, Linze, irgendwas, so diese ganze Vermarktungsmusik-Quatsch da. Ja, egal. Aber ganz ehrlich, Nils, ich gönn's denen. Das sind gute Kumpels schon lange. Die sind zur See gefahren, ganz lange. Und das hat die echt zusammengeschweißt, weißt du?
Ich glaube, bei Santiano kommt Captain Iglo als Überraschungsgast beim Unplugged auf die Bühne mit so einer riesen Platte Fischstäbchen.
Und ja, aber die Platte sieht zum ersten Mal überhaupt ever wirklich so aus wie in der Werbung. Und
ja, also alles so. Nee, okay. Ach so, ja. Es wäre geil, wenn die Platte so aussehen würde, wie sie eigentlich aussehen würde, wenn das jeder normale Mensch machen würde. Ja, so die genau, Hälfte so zerbrochen, die Panade fällt so von der Hälfte ab und so.
Alle so, ja. jedes dritte ist so komplett schwarz.
Genau.
Und aber trotzdem dann in der Tiefkühltruhe hinten bei der Produktion überall so angebrochene Packungen für Stäbchen, weil das ist halt so. Die kriegen jetzt mal schön Frostbrand, Leute, bevor wir nochmal
wisst ihr, wer der Rapper ist? Die Mischung.
Wer ist wirklich ein Rapper?
Ist ein Rapper, ein deutscher Rapper.
Nee, ach komm, ich dachte, es wäre ein Witz.
Ist es ein Rapper? Also ich habe es eh nicht so mit Deutschland,
Cappuccino.
Aber ist so ein Rapper, ist ein zeitgenössischer Rapper. Wenn ich den sehe, wenn ich dessen Pressefotos sehe, zieht sich in mir alles zusammen. Und auch wenn ich seine Musik höre, weil ich finde, das ist Schlager, aber die Kids hören das.
Okay, ja, ist sowas wie so K1 oder sowas?
Nee, er singt auch, also komischerweise hören das auch Leute, die okay sind.
Das Einzige, was mich interessiert, ist, wie werde ich Multimillionär, Dicker?
So, wollt K-1. Ihr wissen?
Ja, sag.
Alligator.
Echt, Alligator hat sich
aber von... Aber der ist doch, warte mal, aber... Gut, ich habe ein zwiespältiges Verhältnis zu... Alligator, ich weiß es immer nicht. Ich glaube schon, dass es ein guter Künstler ist, so. Ist nicht unbedingt meine Musik, aber so richtig haten kann ich über den nicht. Ich glaube, der ist eigentlich schon so ein, aber das
ja, ich
umso
glaube,
mehr
dass
verwundert
nett ist,
mich
aber
das.
Das was da,
umso
das
mehr ist, verwundert mich diese Konstellation, das auf jeden Fall.
Ja, der ist da anscheinend so ein bisschen von der Plattenfirma reingequatscht worden oder so.
Ja, so ein bisschen wie das ist auch der Klassiker. Wisst ihr noch früher, so weiß ich nicht, früher, vor ein paar Jahren oder so, war doch immer so dieses Ding, dass die Plattenfirmen immer dachten, nee, wir müssen sowas einfach crazy, wir machen einfach so Metalband und Klassik. Wow! Und dann war es immer so voll das Ding, so, ey, und das machen wir in der Elbphilharmonie oder hier in der Philharmonie irgendwo. Und weißt du, und das ist dann sowas Besonderes, weil, hey, wir nehmen einfach zwei Sachen, wo man gar nicht denkt, die gehören zusammen. Deswegen, von daher kann ich schon vorstellen, dass Plattenmenschen so denken und dann, ja, das sind doch Gegensätze, das wird geil.
Hm. Wollt ihr noch, weiterer Gast ist auch Angelo Kelly.
Ja, das passt. Aber der macht ja wirklich nur noch so ein Krams, oder nicht?
Und
ja.
Unag.
Una, die heißen nicht
Unag.
Mit
Wer ist denn Unag?
Ihr kennt Una, heißen die. Das sind auch so eine, die singen auf Elbisch oder sowas, glaube ich.
Ja, Verzeihung.
Die machen auch so, das sind auch so, das ist eine richtig geile, so eine Dingsband, so eine
Fan, eine Mittelalterband oder so.
Ja, naja, so ähnlich, glaube ich. Ja.
Die sind mehr so elfenmäßig unterwegs, naja.
Aber was war noch, wie heißt nochmal die Band mit in Extremo? Ist auch
die
so eine
sind
Band.
Auch, die sind auch am Start.
Ah, oh, na klar, da wird erstmal nochmal hier die, hier das, weiß ich nicht, hier Pfeil und Bogen Musikinstrument ausgepackt und so. Und die Dudeltrampfe.
Vincent Weiss, der ist auch jetzt überall, ne? Der ist auch so ein Schlagertyp, ne?
Ich habe gestern beim Karaoke haben dann auch irgendwelche Leute, die immer lacht, gesungen und die ganzen Kids haben mitgesungen. Und da habe ich mir das mal angehört und habe gedacht, wow, das ist ja echt, also das Lied ist ja wirklich wow. Sie. Da muss man ja wirklich mal sagen.
Welches Lied?
Die immer lacht.
Das kenne ich gar nicht.
Was? Von Kerstin Ott?
Nee, sagt mir gar nichts. Ohne Witz.
Krass, wie lange warst du denn nicht mehr draußen?
Muss man mal rausgehen, um solche Musik zu hören?
Ja, ja. Der läuft aus jedem pinken Twingo.
Warte mal, hat der Beat, ist der von der Trommelgruppe gemacht worden? Dann können wir es vielleicht kennen. Ansonsten nicht. Aber ich finde, ich muss mich noch ganz kurz ein bisschen aufregen über diese Unplugged-Sache, weil ganz ehrlich, also ich, vielleicht bin ich einfach komplett jetzt raus aus der Nummer, so. Aber war nicht Unplugged immer eher so dieses Ding, es war wie so ein Ritterschlag. Ewigkeiten, ja, ne? So total, Nirvana, ja, Metallica, weiß ich nicht, die ganz großen. Sting hat doch auch eins gemacht, Phil Collins oder sowas. So, das war immer so, das war auch so besonders produziert und ich glaube, Fanta 4 war auch noch geil in dieser Höhle, weil es auch auch mal was ganz Besonderes war und so. Da habe ich aber schon, muss ich sagen, auch schon ein Augenbrauen so leicht geraced, gebe ich zu. Aber es war dann so gut produziert und sowas Besonderes wurde ja damals auch echt gut promoted und so. Aber dann fing es doch an, so ein bisschen gefühlt bergab zu gehen und dann habe ich das aber schon fast akzeptiert. Weil du hast ja auch gesagt, Nils, gerade so, ja, das gefühlte 36., weil so ist es ja auch mittlerweile. Aber ich finde das jetzt noch eine Nummer krasser, dass dann solche, also dass jetzt Santiano unplugged, da denke ich mir so, das passt ja auch gar nicht zur Zielgruppe. Das war noch immer so, das verstehe ich nicht. Gucken denn Leute, die Santiano hören, MTV?
Das fand ich aber schon bei Gabayer so grenzwertig, dass ich gesagt habe, okay, jetzt haben sie die Marke einfach komplett verkauft und jetzt geht es nur noch darum,
CDs ist verkauft,
da irgendwie Künstler mit zu promoten und überhaupt nicht mehr darum, dass das irgendwie kuratiert wirken soll oder dass man denken soll, da hat sich jemand Gedanken gemacht, wer jetzt, also Unplugged ist einfach offensichtlich eine Marke, die man kaufen kann als Plattenfirma. Ja. Und dann sagt man so, lass mal hier unseren Künstler XY Unplugged machen und dann wird halt der Scheck auf den Tisch gelegt und dann wird das gemacht.
Schade, so ein ikonisches Format einfach auch, ne? Ja, also wirklich auch Musikgeschichte, total. Also mit total entscheidend mitgeschrieben. Ja, so.
Absolut. Wird auch interessanterweise fast auch noch von deutschen Künstlern gemacht, sehe ich. Ja. Also ich gehe gerade so die Liste durch. So
gibt es noch andere Unplugs in anderen, weil man darf ja nicht vergessen, abgesehen davon, dass ja MTV wirklich gerade, haben wir ja schon neulich festgestellt, wieder ein bisschen auf einem coolen Weg ist, so. Auch wenn es jetzt wieder abgesetzt worden ist, dein Alternative-Ding. Aber man darf ja nicht vergessen, dass es ja immer noch richtig gute MTVs in anderen Ländern gibt. Das ist ja immer so eine Ländersache auch, ist so. Es gibt ja teilweise in manchen Ländern auch MTVs, die sind wie bei uns noch vor 20 Jahren MTV war, wo wirklich nur Musik läuft und sowas und kuratiert ist und so News gibt und wo auch die Leute, glaube ich, die jungen Leute, das auch gucken, um ihre popkulturellen News zu bekommen und so, ne?
Gerade ist auch die Sendung ganz hoch im Kurs, wo so Freunde sich also Tattoos machen lassen und nicht wissen, was sie bekommen.
Ja, Just the Two of Us. Alter, das ist so schlimm. Die Alte, die ist so schlimm, wie die redet. Dieser komische Akzent, das sind diese komischen Geordie Shore, also quasi das englische Pendant zu Jersey Shore. Ich bin ja großer Jersey Shore Fan. Mhm. Aber okay, gut, aber wir sitzen hier, wir alten Männer und lästern über
Übrigens, ab, ne? Revolver hatten schon vor 4 Jahren ihr MTV unplugged und was ich sehr lustig finde, ist 2014 im Jahr hatte Gentleman das unplugged und da steht dann so dabei, MTV unplugged, Erstausstrahlung auf RTL und da weiß man, wohin die Marke MTV unplugged gerutscht ist.
Ja, hat Leeds wohl einfach wahrscheinlich recht, das ist wahrscheinlich verkauft worden oder kann man nicht kaufen,
Das erste war Eric Clapton, ne? War das erste unplugged?
Warte, ich schau mal kurz nach.
Weiß ich gar nicht.
Wenn du gerade da am
Computer bist.
Ich weiß nur, das erste, was ich gesehen habe, war mit Kurt.
1990 war das allererste von Aerosmith.
Ah, Aerosmith.
Eric Clapton war erst das 1, 2, 3, das 6. Soll ich kurz die ersten 5 sagen?
Ja, ja, sag mal.
91 Paul McCartney.
Ja.
Auch 91 R.E.M. Dann, dann The Cure. Dann A Tribe Called Quest. Und dann Eric Clapton. Und danach
also einfach nur geile Leute halt.
Total.
Ach, ach interessant auch, dass...
Wann kam Nirvana? Das war schon einige, waren da schon einige dann danach?
Oder ja, oder also kam das ganz da interessant, recht, ne? Weil 92...
Warte mal noch bis 10, komm, das interessiert mich, finde ich.
92 Mariah Carey, dann schon Pearl Jam, auch 92. Dann Queensrÿche, wie spricht man die aus? Queensrÿche, die mit dem Punkten über
Queensrÿche.
Queensrÿche. Dann 93 Arrested Development. 93 Annie Lennox, dann Roxette, dann Neil Young, dann Soul Asylum, dann Stone Temple Pilots, dann Midnight Oil, dann Bruce Springsteen und dann erst Nirvana. 93.
Ach krass, aber voll viel. Ah, da waren jetzt auch ein paar Bands dabei, die ich zum Beispiel jetzt nicht direkt zuordnen konnte, aber sind
die
wahrscheinlich
waren damals eine große Sache, ja.
Aber Pearl Jam, war das dann noch der Bassist, der jetzt dann später bei Nirvana gelandet ist?
Hä?
Das fand ich, ich finde diese Geschichte so geil. Es gibt auch diesen Bassisten, der ja später dann zu Nirvana gekommen ist, aber der irgendwie vorher bei Pearl Jam war. War das nicht so? Oder bei einer anderen?
Sonic Youth? Soundgarden, oder?
Oder bei Soundgarden? Ja, ist auch egal. Kommt,
also es gab die Vorgängerband von Pearl Jam, die hat sich aus so zwei, drei, da waren so Mitglieder von, die hat sich nachher in so zwei, drei Bands aufgesplittet, unter anderem in Pearl Jam und noch zwei, drei andere Seattle Superstar-Bands sozusagen. Das war so eine der ersten großen Seattle-Bands. Aber ich habe auch immer vergessen, wie die hießen.
Ja, ist letzte für letzte ist Frage dazu. Eis. Wisst ihr, wer der erste, kriegt ihr den ersten deutschen Unplugged-Künstler
hin? Ich würde sagen Grönemeyer.
Ah, richtig, 95 schon.
Aber danach war doch schon direkt, die Fanta 4 waren die nicht recht früh, nee, das war voll spät, nee, okay.
Nee, die waren dann 2000, aber doch dann, glaube ich, die zweite.
Grönemeyer, das war eine Sache, weil da war... Grönemeyer war deswegen eine Sache, weil da war MTV auch noch Englisch. Da wurde auch auf MTV nicht Deutsch gesprochen. Ah. Und trotzdem hat dann Grönemeyer als Deutscher da einen Unplugged bekommen. Deswegen war das eine Riesensache damals, das weiß ich
nicht. Ja, krass. Oh, hier sind so viele, da habe ich direkt Bock, die alle zu hören.
Ich finde, ich wäre total enttäuscht von dem neuen Grönemeyer-Album, aber das mal nur meine Meinung mal in den Äther geknallt. Ich weiß nicht, ich fand es überhaupt nicht so gut, aber naja.
Ach, ich fand es zum nebenbei hören ganz nett. So ein bisschen
gedudelt. Ja, der hat auch gute Texte und gute Aussagen und sowas, aber ich fand es irgendwie, es war so zu dudelig, irgendwie war kein richtiger Hit dabei. Naja.
Ich kann euch empfehlen, das neue Madonna-Album nicht zu hören.
Wundert mich jetzt total.
Ich rate schwer ab, weil also eine gute Nummer finde ich, aber es ist echt wahnsinnig.
Ich fand das sehr lustig, als sie beim Grand Prix aufgetreten ist, dass alle so, ja, das war die schlimmste, das ist ihre Karriere ist vorbei und das war der schlimmste Auftritt. Und ich fand das jetzt gar nicht so schlimm, ehrlich gesagt.
Nee. Also, ich fand nur lustig, dass dabei, ich habe es nicht gesehen, muss ich dazu sagen, aber ich fand nur lustig, die Berichterstattung, das war so geil, da ist wieder ein wirklich, ich glaube, an einem Tag habe ich ihn in 4 verschiedenen Sendungen gesehen, diesen ehemaligen Bravo-Chefredakteur-Dude, der immer...
Ja, der ist immer krass, der Typ.
Immer. Und der, wo sie immer in den Matzen so Fotos von früher einblenden, wo er jünger aussieht, die irgendwie auf irgendeiner Party zusammenstehen. Und er sagt auch immer ich will jetzt nichts Böses, ich kenne ihn nicht persönlich, ne? Keine Ahnung, wie der drauf ist, aber es kommt für mich immer so rüber, so, wenn er dann so erzählt und dann immer so, ja, weißt du, ich finde nur noch, dass er sowas sagt wie Dawn anstatt Madonna oder sowas. Ja, weißt du, Donna, die ist einfach so, weißt du, hey, wenn ich es haben will, wie ich es haben will, dann will sie es haben. Ne? Also ich meine, war schon immer so ein Ding, das weiß man in der Branche, wir wissen das. Ich habe sie auch damals interviewt, es kommt immer so, ich weiß nicht.
Alex sowieso heißt der, Alex und so.
Der wirkt schon sympathisch, aber weißt du, was ich meine? Ist so irgendwie, den holen sie immer vor und dann macht er seine gleichen Sprüche zu irgendwelchen Musikern aus den 90ern.
Der mischt sich auch in jedes Gespräch über Michael Jackson ein, das irgendwo geführt wird. Ich glaube, wenn man sich privat auf einer Party über Michael Jackson unterhält, steht er plötzlich neben einem. Also, na, ich habe Michael ja getroffen damals und ich muss sagen, er ist ganz anders, als man immer denkt.
Das ist wie bei dieser South Park-Folge, wo die gesagt haben, wenn du dreimal in den Spiegel irgendwie R. Kelly sagst, dann taucht er neben dir auf. So ist es, wenn es um Michael Jackson geht, dann taucht, wenn du dreimal seinen Namen währenddessen irgendwie sagst, dann psch, ja?
Also auch,
Michael Jackson? Ich habe auch Fotos von früher, guck mal hier. Die könnt ihr dann einblenden, sagt er dann immer noch dazu.
Auch auf die gefallen, dass es dünnes Eis ist, aber Nils, hast du eigentlich Michael mal, hast du ihn mal getroffen oder so? Wart ihr mal auf einer Veranstaltung oder sowas?
Nee, überhaupt gar nicht. Ich überlege, ich bin ihm nicht ansatzweise nahe gekommen.
Was ist der berühmteste Mensch, den ihr bis jetzt hier getroffen habt? So richtig nahe, so mit Handshake? Und vielleicht auch nicht nur so subjektiv, objektiv der berühmteste, meine ich.
Ja, ich überlege, es wird wahrscheinlich irgendein Schauspieler sein oder so. Ich überlege jetzt gerade, wen ich da so getroffen habe.
Bei mir war es, wie heißt der mal, Vornamen vergesse ich immer, der Schiedsrichter Colina.
Pierluigi.
Der mit der, ja, genau, Luigi, ja. Gianluigi oder so, ne? Der mit der, ja, mit der Glatze, nicht mehr aus Witz gemeint, der war ja übelst, der war ja, ja recht stimmt, und dann, ja, mit dem, ja, habe ich die Hand geschüttelt und mich kurz Smalltalk, weil mein Onkel damals doch Minister war und so, dann durften wir aber bei Fußballspielen, nicht immer, aber wenn ich cool mit ihm in den Fußball, zu dem Fußballspiel durfte, dann durften wir da immer in so die ganzen coolen Bereiche und auch nach unten in die Katakomben und so, das war natürlich voll aufregend. Übrigens mit Robbie damals, da war der noch so 6 oder so, ganz klein, und da habe ich den Colina. Und ich stand mal beim Echo am Buffet neben Till Lindemann.
Ja gut, aber ich habe ja auch schon mal Rammstein auf dem Echo mit Apfelkorn abgefüllt. Also
ja,
so die komplette,
ja, stimmt,
Band.
Wir hatten es aber neulich schon mal davon.
Wir hatten schon mal die große Rammstein-Sonderfolge.
Ja, wir haben, stimmt, wir haben beide nochmal die gleiche Story jetzt gerade nochmal wiederholt.
Aber
ja,
ich überlege, es ist echt schwierig zu sagen. Ich glaube, also ich weiß nicht, ob ich jemals irgendwie mit so einem Superstar...
Hast du mal Britney? Nicht. Britney hast du. Und hast du nicht mal mit Britney und Justin irgendwie einen Song gesungen in der, nein, in der
Justin,
Hotel?
Nee, das war nicht Britney, das waren Justin und Blümchen.
Ich hab noch ja, Adam Sandler muss ich noch reinschmeißen. Adam Sandler habe ich mal die Hand gegeben, habe ich ganz vergessen. Der war mal bei TRL. Nee, oder? Das war Viva Live tatsächlich.
Ich war mal auf einer das war die erste Filmpremiere, auf der ich war. Da war ich damals 17 oder 18 bei Viva. Ganz frisch bei Viva, und dann habe ich plötzlich eine Einladung zu einer Filmpremiere bekommen. Da habe ich gedacht, oh, das ist ja cool, jetzt kriege ich auch solche Sachen. Und die war in München, dann bin ich extra mit einem Freund aus Würzburg, Peter aus Würzburg, ein ganz alter Freund und in Würzburg der berühmteste Mensch und coolste Mensch, den es in Würzburg gibt. Schöne Grüße. Da bin ich mit dem dann nach München gefahren auf die Premiere von Vater der Braut 2. Und das war dann unter Anwesenheit der Hauptdarsteller. Und da waren dann eben Steve Martin und Martin Short, die beiden Hauptdarsteller aus dem Film waren. Und dann danach so hat dann der Verleih gesagt, wir machen noch ein kleines Essen hier im Bayerischen Hof. Magst du auch kommen, du und dein Freund? Wir so, ja klar, kommen wir auch. Und dann sind wir da hingegangen, wussten ja überhaupt nicht, wie das so abläuft und so. Und dann war das so, dann gab es da in dem Restaurant 2 Bereiche, also voneinander abgetrennt. Es gab hinten eine große Tafel, an der saß halt Steve Martin, Martin Short, die Leute vom Verleih, dann irgendwelche Manager, die Ehefrauen von Steve Martin, Martin Short. Und so saßen da alle an so einem großen Tisch und haben irgendwie Spaß gehabt. Und dann kam so eine Abtrennung, also nur so eine Kordel. Und davor waren dann nur so kleine Zweiertische, wo dann so die ganze schlecht gelaunte Münchner Prominenz saß, also auch so Mooshammer und so, und saßen dann so, wieso müssen wir hier am Katzentisch sitzen und so, und dann haben wir alle an diesen Einzeltischen gesessen, und ich komme dann dahin, wie gesagt, gerade junger Viva-Moderator, bisschen so Hot Stuff, aber halt alles noch ganz neu, und dann komme ich da an, dann die vom Verleih, ah, Nils, ja, du und dein Freund, kommt doch mal her, die beiden hier möchten euch kennenlernen. Und dann sind wir einfach komplett durchgewunken worden. Dann haben uns, weil wir halt so jung und verrückt aussahen, sind da direkt an den großen, wichtigen Tisch gewunken worden, was von der Münchner High Society mit bösen Blicken quittiert wurde. Und dann saßen wir da, und es war dann total süß, weil die Frauen von, ich glaube, die Frau von Steve Martin hat erzählt, dass sie tagsüber irgendwie im Hotel war und gesäppt hat, und hat sie mich gesehen, und das fand sie so interessant und wollte jetzt alles von mir wissen und so. Und dann wollte sie so wissen, was ist denn eine gute...
Die haben wahrscheinlich gedacht, du hast Drogen, come on. Nee,
gar nicht. Das waren so ganz reizende ältere Leute, die dann auch so irgendwie, hat dann gesagt so, ja, ich will auch ein bisschen deutsche Musik kaufen, was kann ich denn da mitnehmen und so. Sag doch, empfehl mir mal was ich morgen irgendwo holen kann und so.
Fritten und Bier.
Und dann habe ich ihr tatsächlich... Nee, ich habe ihr dann tatsächlich... Wir hatten da dann auch keine Platte. Ich habe ihr dann tatsächlich... Weil ich die damals so cool fand und nicht abgesehen habe, dass das für die vielleicht nicht so richtig was ist, habe ich ihr Atari Teenage Riot empfohlen. Also, falls Steve Martin jemals diese Band gehört hat, dann ist das meine Schuld. Und es war aber ein total schöner Abend. Wir saßen da, und dann wurden wir so vorgestellt. Da waren dann auch so ein paar andere ältere Schauspieler und so, auch so Deutsche, die aber auch so in Hollywood gespielt haben. Ich weiß noch, einer, der hat bei Ishtar mitgespielt. Das war ja auch so ein Film. Das war ja einer der größten Flops in Hollywood. Das war ja so eine Komödie mit so einem, so in der Wüste oder so, und das war glaube ich ein Film, der relativ viele Karrieren beendet hat, weil der so super teuer war und mega erfolglos, und da waren auch so ein paar Schauspieler von da, die da mitgespielt haben, gesagt, ja, ich war bei Ishtar und so, und wir dann, ja, aber es ist doch nicht gut, da dabei gewesen zu sein und so, weil die sich damit gebrüstet haben. Und dann weiß ich, also das Schönste an dem Abend war aber, dass wir dann da saßen. Und dann irgendwie, nachdem dann die Frau von Steve Martin gesagt hat, ja, ich habe dich im Fernsehen gesehen, bla bla, haben sie sich dann irgendwann meinem Kumpel Peter zugewandt und haben gesagt, wer bist denn du? Und dann, und Peter war dann so ganz bescheiden, hat dann so, dreht zu Steve Martin und sagt so, ah, I'm just a friend. Und dann hat Steve Martin ihm die Hand auf die Schulter gelegt, hat ihm tief in die Augen geblickt und hat gesagt, not just. Und das war sehr, sehr reizend, sehr, sehr niedlich.
Das erinnert mich so ein bisschen an diese, kennst du diese Jeff Goldblum-Story? Die hat irgendeinen, ich weiß gar nicht, wer das jetzt war, irgendjemand hat das bei Conan oder sowas erzählt, so ein jüngerer Prominenter irgendwie, und hat so von seiner ersten Begegnung mit Jeff Goldblum erzählt. Und der ist ja auch irgendwie so ein bisschen so Bill Murray-esque, so bekannt für so kleine, ja, so kleine Anekdoten, die der irgendwie so macht mit so Normalsterblichen, sag ich mal. Und er hat irgendwie so erzählt, wie war das nochmal so, dass Jeff Goldblum auf so einer Party irgendwie war und er, ich weiß nicht mehr, wer das war, deswegen sage ich jetzt einfach mal Platzhaltername Daniel, hat er gesagt so, ja, da kam er zu mir und ich habe mich so vorgestellt, so, ja, hey, mein Name ist, hier, I'm a big fan, my name's Daniel. Und dann hat halt Jeff Goldblum irgendwie sowas sinngemäß gesagt, so, oh, the Daniel, oh, I've heard so much about you, so bla bla. Und er sagt dann so, dass es so eine Ehre für ihn war, er war so aufgeregt und so cool und bla bla. Und dann sagt er so, ja, und 2 Minuten später höre ich so von der nächsten Runde, wo Jeff Blum ist, ah, Tim, I heard so much about you. Dass er quasi auf der ganzen Party überall rumgelaufen ist und es einfach immer so sein Ding war, das zu Leuten zu sagen, das fand ich irgendwie witzig.
Ich habe ja Jeff Goldblum interviewt, als Independence Day 2 rauskam für Shortcuts damals. Und da war es so. Ich habe
angeschaut, das Video.
Da war es dann so, dass ich dann zu ihm gesagt habe, so, ja, naja, der erste Independence Day ist ja so eine Generation mit aufgewachsen, bla bla. Ich bin jetzt auch ein bisschen älter, ich bin jetzt 40. Und dann sagt er so, oh, you're 40? Du siehst gar nicht so aus. Und das war, da habe ich so, mich so ein bisschen angegraben worden von Jeff Goldblum. Das war so mir geil. Extrem gut.
Er hat auch
gefallen.
Deine Schuhe gelobt. Er hat, ein Kompliment für deine Schuhe hat er dir auch gegeben.
Ja, das hat das von Jeff Goldblum lasse ich mich super gerne angraben. Der hat sowas, wo man sofort auch irgendwie, man will sofort mit ihm ins Bett. Der hat so eine Ausstrahlung, der hat so eine Aura, die einen sehr, sehr wuschig macht, wenn man mit ihm in einem Raum ist.
Der ist einfach geil, der ist einfach ultra, ultra, ultra selbstbewusst. Also,
ja, der ruht einfach extrem in sich selbst.
Genau, das meine ich damit. Ja, der ruht einfach nicht so selbstbewusst im Sinne von, ich bin der Geilste, sondern der ist so selbstzufrieden mit sich, habe ich das Gefühl. Und mit sich im Reinen irgendwie, genau. Das ist ein cooler Typ, absolut.
Der ist ja in Hollywood wohl auch immer so in irgendwelchen Kneipen einfach so unterwegs und da kann man den dann immer treffen und so, also ja, ja. Der geht einfach so ganz normal aus.
Deswegen meinte ich ja, also Bill Murray ist auch dafür bekannt, dass er immer irgendwelche, diese klassischen Stories, wo irgendwie jemand so eine Pommes wegklaut und ins Ohr flüstert, das wird dir niemand jemals glauben und so. Ja, ja. Ja. Aber ich habe auch gerade, wenn du so erzählt hast, auch versucht noch zu überlegen, weil ich habe auch echt schon viel, also ich allein unsere Zeit da her bei Halligalli, da waren auch ein paar irgendwie so Weltstars, aber ich weiß,
es gab ein Jahr, da habe ich öfter Jared Leto gesehen als meine Oma.
Ach so, Jared Leto war oft da, ne? Stimmt, ja. Aber ja, das ist dann deswegen, ich weiß, was du meinst, es ist echt schwer, wenn man dann doch überlegen muss. Ich könnte es auch nicht pinpointen, aber ich weiß im Hinterkopf, dass ich irgendjemand habe. Ich habe doch Dave Grohl auch auf jeden Fall, den hatte ich ja auch, den habe ich doch umarmt. Das habe ich, glaube ich, in einer ganz alten Folge mal erzählt, als ich doch bei den MTV EMAs da in Berlin in diesem komischen Glamour-Pit war und nicht wusste, also und heute bis heute nicht weiß, wie ich da reingekommen bin. Und da neben Beyoncé doch einmal so eine ganze Halbzeit oder zwischen zwei Werbeblöcken Arsch an Arsch saß und so. Und dann war doch Dave Grohl und ich habe einfach, weil ich ja so unsicher war und nicht wusste, was ich machen soll, habe ich einfach so die Arme ausgestreckt und gesagt, yo! Und er hat mich halt, er hat auch die Arme ausgestreckt und mich dann umarmt, weil er cool ist und nicht irgendwie dachte, das ist ein Weirdo, obwohl ich ein Weirdo war. Und ja, nee. Aber ja, ich glaube dann, ja, ist eigentlich traurig, ne? Wenn man dann in so einer Branche arbeitet, das klingt jetzt wie angeben, aber ich meine das gar nicht so, sondern wir arbeiten ja alle in so einer Branche, wo man halt öfter im Leben, glaube ich, so ganz berühmte Leute trifft und dann ist es gar nicht mehr so was Besonderes, wie für jemand, der vielleicht nicht in dieser Branche arbeitet und der wird natürlich, ein Erlebnis mit Dave Grohl ist natürlich, steht dann viel höher gewertet als jetzt bei uns und wie, also nochmal, das ist echt nicht wie angeben gemeint, sondern eher so, irgendwann gewöhnt man sich in Anführungszeichen so ein bisschen dran, solche Leute dann irgendwie zu treffen, ne? Und dann ist es gar nicht mehr so was Besonderes.
Findest du? Ich finde nicht. Ich finde es immer noch was Besonderes, wenn ich Leute treffe, die ich für Stars halte, sozusagen.
Doch, es ist schon was Besonderes. Auf jeden Fall. Aber es ist natürlich nicht so einfach wie jetzt gerade, was wir gerade alle das Problem haben, sich wirklich dran zu erinnern, sozusagen, an was, weil es dann mehrere Sachen waren. Und man kann dann nicht halt, wie jemand anders dann auf sein Leben lang auf einer Party immer wieder erzählen, das war mein Erlebnis mit Dave Grohl oder das war das und das, sondern dann ist es irgendwie das verblasst dann so ein bisschen, das meine ich damit.
Aber man hat es schon dann dadurch, dass man nur noch quasi das so hat für Leute, die einem was bedeuten oder so, ne? Also dass man jetzt nicht so bei jedem Prominenten irgendwie so denkt.
Boah, wahrscheinlich habe ich deswegen auch Colina gesagt, weil der ist wahrscheinlich überhaupt nicht so berühmt wie zum Beispiel Dave Grohl, aber den fand ich halt einfach immer so faszinierend und den habe ich halt, seit ich klein bin, auf dem Fernsehen gekannt als Schiedsrichter und so.
Ich habe mal Pierre Littbarski in der Metro getroffen und mir von dem eine Coco Pops Schachtel unterzeichnen lassen.
damit hast du dir eine Weite drunter.
Oh, ein Spontan-Basler.
Ein Spontan-Basler, ja.
Ich habe hier noch zwei Weite drin, ich kann doch gar nicht.
Ich habe Maria und ich, wir hatten ja einjähriges Verlobungsjubiläum. Wir sind jetzt 4 Jahre, glaube ich, zusammen und hatten einjährige Verlobung. Und da hat mir dann unsere liebe Freundin Susi, bei der wir ja auch unsere Karnevalsfolge aufgezeichnet haben zum Beispiel, meine beste Freundin aus Köln, die, wir haben hier so einen kleinen Umtrunk gemacht und die konnte aber nicht kommen und dann hat sie uns ein Verlobungsgeschenk geschickt. Und zwar eine kölsche Schimpfwortmaschine. Da steht dann dabei, Schimpfen auf Knopfdruck. Ich habe die mal hier und ich wollte euch mal ein bisschen was davon vorspielen.
Ja, gerne.
Also zum Beispiel das hier, warte mal. Das hier.
Du widerliche Aalsau.
Was? Du widerliche Aalsau.
Der macht immer so 3 random Wörter so irgendwie aneinander, oder was?
Nee, das sind kölsche Schimpfworte hier. Pass auf. Gibt zum Beispiel das hier noch?
Du Schwartlappe.
Du Schwartlappe. Und dann, was ich ganz besonders interessant fand, was ich muss mal hier finden, ist das hier. Warte mal, das hier ist natürlich für uns sehr interessant.
Du bist zu schad für die Eistermann.
Das passt ja zu uns, genau.
Ja, mach nochmal.
Warte, muss ich nochmal hier, eine Sekunde. Wo ist es? Hier ist es.
Du bist zu schad für die Eistermann.
Vor allem, wer spricht das? Das klingt wie so ein alter, süßer Mann irgendwie.
Ja, ich habe mir den auch gerade so in so einem Studio vorgestellt, wie er das mehrmals sagen muss.
Ja, war okay. Und aber so junge coole Juppies, die so in der Medienbranche arbeiten. Ja, vielleicht noch ein bisschen energischer.
Gibt's okay. Gibt es auch hier, der jetzt auch noch ganz gut?
Nee, was bist du für eine Tüte Nügel? Du Tüte Nügel. Du bist so eine Tüte Nügel. Du Tüte Nügel.
Warte mal, das ist ein Take?
Soll ich nochmal?
Oder gibt es verschiedene Tüten
Nügel? Nee, das war ein Take. Das gefällt mir. Tüte Nügel Take.
Erklär mal, was eine Tüte Nügel ist.
Was ist eine Tüte Nügel? Das ist einfach ein Idiot. Dummkopf.
Ja, aber was ist das? Eine Tüte voll Nügel und Nügel ist was Doofes, oder was?
Was ist denn eine Tüte Nügel?
Ja, weil ich hab dich schon gefragt.
Ah, ich bin am Überlegen, du.
Ja, musst du überlegen, überlege mal schneller. Bist für die Eisterbahn zu schade.
Also ich würde uns sagen, das ist uns eine Tüte Nügel. Eine Nügel, das ist doch so. Das ist eine
Tüte
so
Nügel.
Der ist ein Nügel. Das ist eigentlich, ich meine, das wäre jemand, der an einer Tüte so wie ein Baby so saugt.
Das könnte der Name dieser Episode sein, würde ich mal sagen. Ist im Rennen drin, würde ich sagen. Tütennügel.
Der Tütennügel.
Oder Santiano unplugged. Allein das klingt schon wie ein Witz. Einfach. Santiano. Vor allem, das könnte ich jetzt so twittern, das würde normalerweise, glaube ich, Leute denken, das ist ein Witz.
Ich glaube, viele Leute denken dann auch so, wieso ist denn Pizzaladen unplugged? Was ist denn da los? ich denke bei Santiano immer an Vapiano. Vapiano unplugged.
Wie geht's so, eigentlich Vapiano? Sind die wieder in den schwarzen
selber machen oder so? Ich glaube nicht.
Ja, schlecht geht's denen. Sieht schlecht aus für Vapiano.
Hätte ich nicht erwartet bei so einem coolen Laden.
Es ist doch seltsam, das gibt's doch ganz oft, dass so erfolgreiche Firmen oder Marken irgendwie plötzlich pleite sind und jeder denkt sich, wie kann das denn sein? Das ist so weird, dass irgendwann bei Firmen, wenn die größer werden, immer so sozusagen die Gier überhand nimmt und dafür sorgt, dass man eher den Laden vor die Wand fährt, als dass man denkt, wir sind doch auf so einem Niveau, wo wir jetzt einfach so weitermachen könnten.
Ich habe das eher andersrum, bei Nordsee denke ich ganz oft, wie kann es denn sein, dass es die noch gibt? Das ist alles so old da. Was ich sehr lustig finde, das kann man in so Nordsee-Filialen oder auch, die haben ja immer nur so Ecken mittlerweile noch, so beobachten. Die haben so, glaube ich, eine Sache gemacht, wo sie sagten, okay, das machen wir jetzt, damit wir cool sind. Und die haben jetzt immer auf ihren Theken so ein Glas-Dings stehen, wo so Lemonade drin ist. Und alles immer das Gleiche, so alt, aber da kann man sich so Lemonade aus dem Glas-Ding ziehen.
Geil. Ja, ich mache so, ich glaube, jedes halbe Jahr esse ich mal was bei Nordsee.
Ich habe da noch nie gegessen.
Na doch, ich mache das so, also weil die, ich denke dann immer so, oh geil, Cocktailsoße, ich habe so Bock auf Cocktailsoße, ich liebe Cocktailsoße sehr. Und dann so jedes halbe Jahr denke ich, komm, probier's mal wieder, weil ist ja auch Fisch, ist ja gesund.
Ja klar, vollkommen frittiert.
Ja. Und dann esse ich wieder bei Nordsee. Und jedes Mal denke ich mir, wie krass man das schaffen kann, so viele Gerichte anzubieten und kein einziges hat Geschmack. Das ist echt, also es gibt doch Gewürze. Ich meine, und die gibt's ja, damit das Essen nach was schmeckt und so. Und bei Nordsee hat man sich entschieden, nö, bei Gewürzen sparen wir. Das ist zu teuer, diese Salzsache, das ist uns nicht ganz geheuer, das lassen wir mal schön weg. Ist bestimmt auch nicht gesund. Die Leute sollen das, die sollen sich einen schönen, die sollen sich ihren Lieblingsgeschmack vorstellen können.
Warte mal, pass auf, du bist jetzt der Marketingchef von Nordsee und ich bin der Typ, der dich überzeugen will davon, dass wir es mal ändern sollten mit Gewürzen benutzen. Und Herm ist natürlich einfach dein Gehilfe sozusagen.
Ja, ich bin der Verkäufer,
ich wollte dir noch jetzt sagen, also wir haben jetzt ein bisschen beobachtet, es kam jetzt auch ein paar Mal die Beschwerde rein und wir achten natürlich auf die Zielgruppe. Wir haben jetzt, zum Beispiel wurde das jetzt auch in relativ großen Podcasts erwähnt, also wir haben da echt ein bisschen ein Problem und ich würde jetzt einfach vorschlagen, Folgendes zu machen. Wir haben hier, das haben wir ja mal gekauft damals, da war ja Ihre Entscheidung, respektiere ich auch, dass wir darauf verzichten, aber wir haben ja das Lager noch voll mit den damals gekauften Gewürzen. So, und mein Vorschlag ist fürs nächste Quartal, einfach um ein bisschen die Zahlen und vor allem auch das Image voranzutreiben, würde ich sagen, wir benutzen erstmal einfach Gewürze. Was halten Sie davon?
Ach, jetzt kommt er wieder mit der alten Gewürzleier. Das ist doch wirklich nicht zu fassen. So, ich habe Ihnen das schon tausendmal erklärt und ich erkläre es Ihnen jetzt zum tausendersten Mal und dann ist aber auch bitte hier endlich einmal Ruhe im Karton. Gerichte bei Nordsee sind eine Leinwand. Gerichte bei Nordsee sind eine Leinwand der Sehnsucht. Gerichte bei Nordsee sind dazu da, damit die Menschen geistig in den Urlaub springen können, damit die Menschen sich ihren Traum- und Wunschgeschmack vorstellen können und nicht wie diese ganzen anderen ungesunden Fastfood-Ketten, bei denen sie wahrscheinlich jede Mittagspause hingehen, keine Ahnung, Burger Mac oder wie das alles heißt, dass sie da, wo sie die Geschmäcker in die Fresse geschleudert kriegen, so sind wir bei Nordsee eben gerade nicht. Bei Nordsee ist der Kunde im Vordergrund und das Wohlbefinden der Kunden im Vordergrund.
Wenn ich einmal kurz, Herr Schniebli, vielleicht können Sie da mal einspringen. Also mit Ihnen hatte ich das ja auch eigentlich schon besprochen gehabt, dass wir ja beide der Meinung waren, die Gewürze wären vielleicht keine schlechte Idee. Vielleicht können Sie mir hier helfen. Also ich weiß sonst einfach gerade nicht mehr weiter.
Ich war in der Küche, man sieht's, es ist Gewürz im Haus. Bei uns wird jeden Tag gesaugt.
Gut, dann.
Und einmal die Woche gewischt.
Ich kann ja hier nicht mehr machen.
Sauber. Mehr Hygiene.
Es ist Sie mit ihrem Marketing, das ist doch totaler, das ist doch wirklich.
Ich versuche hier nur meinen Job
Schnee
zu tun.
Von
ich
gestern.
Kann nur auf die Zahlen schauen, Herr Nordsee.
Der Reiniger ist hoch,
von die Leute gestern. Wollen Geschmack haben. Und
Schnee von gestern ist das.
Übrigens, wir sind ja unter uns. Ich meine, dass Sie glauben, dass unser Essen gesund ist, das halte ich für gefährlich, muss
Schnee
ich sagen.
Schnee von gestern, was Sie da erzählen. Ich sag Ihnen mal, wie es ist. Wir brauchen keine Gewürze. Sie können die Halle gerne wieder abschließen. Sie können meinetwegen auch selber da reingehen und sich da würzen, bis sie schwarz werden. Das interessiert mich alles nicht. Das ist alles völlig unwichtig für uns. Ich habe eine viel bessere Idee. Wir machen die großen Santiano-Fischwochen. Oh. Ich habe gehört, Santiano kriegt man für alles. Und ich habe gedacht, wir machen vielleicht so eine kleine Santiano-Fisch-und-Chips-Tüte mit Santiano-Soße und so einer kleinen Prise.
Können wir die würzen?
Wie bitte?
Können wir die vielleicht würzen?
Ach, kannst du mal mit dem Buckel
runterwürzen? Passen Sie mal auf.
Herr Schniebli, bitte.
Du
nee,
Ober,
das hier wird nichts gewürzt. Die Soße würzen, das ist doch völliger Irrsinn.
Ja, ich also trinke diese Soße.
Ich muss leider hier aufgeben an dieser Stelle.
Einen Kanister am Tag.
Ich muss jetzt auch leider
gesund.
Los. Tut mir leid.
Ja, das ist
tschüss,
abgelaufen.
Gut, viel Erfolg.
Aber wenn man die Kühlkette einhält, ist das kein Problem.
Und jetzt Tür zugeknallt. Nochmal auf. Entschuldigung, ich habe hier meine Unterlagen vergessen. Machen Sie es gut. Ja, herrlich.
Den Kugelschreiber lassen Sie bitte hier.
Was ist das für eine Tütenöcke? Du bist es, so eine Tütenöcke.
Das wäre es doch gewesen, eigentlich Nils. Nur damit antworten. Das wäre eigentlich noch viel geiler gewesen. Nach diesem ganzen Intro und dann einfach nur das. Du bist so eine Tütenöcke.
Es ist Wuchs im Haus.
Sehr, sehr gut. Ach, herrlich, Leute.
Das mach ich so, wie ich will.
Sag mir nicht, Herm hat so ein Soundboard vom Psycho Andreas, oder was?
Man sieht's, es ist Obst im Haus.
Ach, das war echt einfach das herrlich.
Sonst kriegt der gar keinen auf die Schnauze.
Muss ich immer lachen.
Hat man gerade hier im Hintergrund übrigens, habt ihr dieses Schiffshorn?
Was?
Hört ihr das?
Hast du ICQ an?
Es kommt nicht ran. Nee, es kommt. Hört ihr das?
Oh. Oh ja, jetzt hab ich's gehört.
Ja, das ist echt krass. Ich weiß immer nicht, was es ist. Das ist, glaube ich, die AIDA oder sowas. Ich glaube, das sind die großen Fahrer. Ich krieg das
Alarm.
Alle so einmal die Woche oder einmal alle zwei Wochen kommt das. Und so ganz laut dreimal. Und ich weiß ja genau, so wie schließlich der Kreis zum alten Zynismus-Opa Donny. Am Anfang war ich immer noch voll, oh geil, Hamburg, voll cool, das ist so, ey, so wealthy, hier fahren die Schiffe los und hier geil, hier mehr raus und so. Mittlerweile höre ich dieses Horn mit immer so, oh, jetzt kommt das noch zweimal. Ja, okay, wir haben es kapiert, du fährst jetzt raus. Und es ist nicht mal arg laut, das ist wirklich nur so ganz im Hintergrund in der Ferne zu hören. Ja. In Berlin gibt es keine Hörner, hör ich gar nicht.
Nee, aber hier sind alle horny.
Das ist mir viel lieber als ein Horn, sag ich mir.
Jawohl.
Es sei denn, ist ein Horn, wo ich was reinmachen kann zum Trinken, während ich Satiano höre. Das mag ich.
Ah, so ein Trinkhorn auf so einem Mittelalterfest. Ja, mit Met. Ja. Fülle mein Horn mit Met.
Ach, wie sehr muss man falsch abbiegen im Leben, dass man wirklich jemand ist, der wirklich so zum Starbucks oder sowas geht und sich das da reinfüllen lässt, in so ein geiles Wikingerhorn. Ja, das finde ich irgendwie geiler. Das so, aber ich kann mir vorstellen, dass es so jemand in New York schon gibt oder so.
Du musst es auch, was für geiler wäre, wenn einer da... Wenn einer damit zu Starbucks geht, um sich das so füllen zu lassen, und der hat das aber an so einer Kette um den Hals und muss dann immer so mitgehen, wenn die das so füllen und so weitergeben. Und der läuft dann und das reizt über den Tresen, aber er muss immer so ganz mit und dann die Sachen am Tresen schnell aus dem Weg nehmen und so. Das wäre total
geil. Das ist sehr gut. Aber hey, er hat die Thematik, dann hätte er einen sehr komplizierten Wikingername. Das ist natürlich, das Problem hat er nicht, weil er muss ja nicht draufgeschrieben werden auf dem Becher, sondern er weiß ja, das ist ja mein Becher.
Das stimmt.
Ich bin ja quasi dabei.
Ja, ja, ja.
Mach mal einfach Geräusche machen. Leute, mehr Geräusche machen. Einfach mal zu Hause auch gerne mal einen guten machen.
Wenn man Freuen sich die Nachbarn.
Ja.
Oh, gestern war Trommelgruppe, wieder der eine Typ, der die ganze Zeit Geräusche gemacht hat. Wir konnten überhaupt nicht in Ruhe trommeln.
Du, ich bin gerne einfach immer durchgängig ein kleines Mysterium für meine Nachbarn. Habe ich gerne. Ich bin ein generell ruhiger Nachbar, aber einfach ab und zu mal so. Einfach ab und zu mal, dass die einfach immer so nicht, nie, immer on edge sind, sie sich nicht sicher fühlen, was da los ist. Finde ich gut.
Mhm. Ja, und dann findet es ja immerhin einer gut.
Ja. Mein Nachbar. Aber ich finde es ja selber nicht gut, ich muss es halt
machen. Oh geil, da ist wieder das komische Geräusch, warte mal. Jetzt wahrscheinlich auch gerade eingezogen und dann so in einem Jahr, oh, jetzt kommt wieder, klar, jetzt kommt es nochmal, okay. Das ist wieder Sonntagabend,
jetzt kommt
na
wieder
klar.
Mario Basler.
Der Papagei.
Ja, hier, Kitsche.
Ich wollte Mario Barth nachmachen, da kam Ralf Möller raus.
Kannst du Mario Barth nachmachen?
Kennst du was? Ja, hier, ist irgendwie geil, oder wer?
Keine Ahnung.
Das ist ein Mario Barth?
Nein, ich war ja, und das? Ist sie die Steuerjäger, die wir zahlen, oder was? Ich weiß ja nicht.
Ich fülle einfach immer auf mit. Dann klingt es irgendwie in meinem Kopf nach Mario Barth.
SpongeBob,
das ist immer die Pointe bei mir.
Na, ich war ja da gewesen und er hat gesagt.
Kannst du in Berliner SpongeBob machen? Also, oh Gott. Also Mario Barth SpongeBob?
Ja, warte, ich muss kurz. Nein, ich muss reinkommen erstmal. Burgerbraten, ich muss immer Burgerbraten. Ich habe hier keinen Bock mehr auf Burgerbraten.
Oh Gott.
Patrick, ich muss auch mal jetzt mehr raus hier.
Nee, ist schwierig. Da muss man. Boah, er hätte mein Gesicht auch gerade dabei sehen sollen.
Ja, ich glaube, die Nachbarn haben spätestens jetzt schon 1-1 auf dem Telefon eingegeben.
Ja, und dann die 2, weil es ist so heiß, dass man es löschen muss.
Boah. Mach mal ein Fenster auf jetzt.
Ich mach auf.
Ist schon auf. Naja, gut. Komm, hauen wir rein.
Putzen wir einen Fisch, würde ich sagen.
Ja, ich habe irgendwie Bock jetzt auf Nordsee, irgendwie jetzt ohne Scheiß. Obwohl ich es noch nie gegessen habe.
Das Tolle ist, dass die Cocktailsoße kommt ja in einem Waffelbecher. Das heißt, so, wenn man die Cocktailsoße aufgegessen hat, könnte man den Becher auch noch essen, in dem Cocktailsoße
rein
drin.
Das ist echt der kleine, dicke Junge in dir heute, Nils. Der kommt heute extrem raus mit dieser Cocktailsoßen-Geschichte.
Das ist so wahnsinnig ekelhaft mit diesem essbaren Becher. Wer isst denn den Soßenbecher? Also sorry, aber es ist wirklich, ich check's nicht.
Ja.
Na, immerhin biologisch abbaubar.
Haben wir noch abschließende Worte?
Ich habe noch ein lustiges Erlebnis, das wollte ich noch kurz loswerden.
Oh ja, gerne.
Und zwar komme ich gerade von einem Tattoo-Termin, den ich eigentlich gestern gehabt hätte, aber der konnte gestern nicht verzogen werden, weil ich bewusstlos umgefallen bin. Und jetzt denkt man sich, okay, krass. Ich habe mir das Rockstar Energy-Logo über den Rücken gemacht und das war so schmerzhaft, dass ich einfach umgefallen bin. Nee, Und zwar, ich war den ganzen Tag unterwegs und sowas und hatte dann, scheinbar, das hatte ich noch nie, so Kreislaufprobleme. Hatte ich aber nicht beim Tätowieren, sondern davor. Und zwar in dem Moment, wo die Tätowiererin das, da musste ich mich dann so hinstellen, hat die das Motiv, das macht man dann mit so einer Abdruckfolie, keine Ahnung, auf die Haut so drauf, ne, wo sie, damit sie dann weiß, welche Linien sie da so lang gehen muss. Und als sie das drauf gemacht hat, bin ich irgendwann, also wurde mir so langsam schwarz vor Augen, ich dachte so, puh, das ist ja komisch jetzt. Und dann war ich so weg und dann bin ich aufgewacht, dann lag ich auf dem Boden und alle haben mich so von oben angeguckt. Das finde ich sehr lustig, dass es vor dem Tätowieren passiert ist und Bibi und noch ein Kumpel von mir waren dabei und mir war das in dem Moment und ich habe gesagt, das erste, was ich gesagt habe, als ich aufgewacht bin, war, ich bin einfach umgefallen, ne? Und ich hatte dann so einen Moment, ich fühlte mich dann so ein bisschen unangenehm berührt natürlich, wenn man es auf dem Boden liegt, und das wollte ich sofort allen signalisieren, ey, mit mir ist alles wieder okay, und habe dann einfach nicht aufgehört zu erzählen. Also so ein bisschen wie in E.T., wo man denkt, der lebt schon nicht mehr und dann macht er jetzt so dieses Ding auf und dann hört er nicht auf zu reden. Ich glaube, so war ich auch in dem Moment. Und das fand ich sehr lustig. Ein bisschen gruselig auch, so, weil es war die erste Gedächtnislücke meines Lebens, so 2 Sekunden. Das war das erste Mal, dass ich einen Blackout hatte. Habe ich ja sonst
nie. Das ist super gruselig auf jeden Fall. Das kommt auch vor allem nie wieder. Ich hatte auch mal eine Gehirnerschütterung irgendwie, während irgendwie so in der 12. Klasse oder so, war irgendwie so eine dumme Abi-Party oder sowas. Da hat mir eine reingeboxt ins Gesicht.
Was? Ins Gesicht? Nein.
Ja, und dann bin ich halt hingefallen. Und dann hatte ich wirklich eine Gehirnerschütterung und dann bin ich auch mit dem Krankenwagen so richtig da hingefahren worden ins Krankenhaus und so und hatte eine Infusion und sowas und das Geile war halt, bin aber wach geworden, das erinnert mich gerade deswegen dran, was du gerade erzählst. Ich war dann aber so auch so ein bisschen wirr und meine Freunde sind mitgefahren in diesem Ding und es war alles cool, ich war jetzt nicht schwer verletzt oder so, sondern ich war ja dann komplett durch Adrenalin auch komplett nüchtern, das war auf so einer Party, wir haben ein paar Bier getrunken und so und habe ich mich so ganz weird gefühlt und die erzählen mir bis heute, dass ich voll das komische Zeug erzählt habe, so, dass ich gar nicht wusste, wo ich, also gar nicht mich erinnern konnte an diesen Schlag, sondern gesagt, ja, hey, wieso fahren wir, hey, krass, wieso denn, was soll denn das und so und der so ganz weird drauf war und dann bin ich ins Krankenhaus gefahren und dann gab es eine witzige Sache, wo ich danach wieder zu mir kam und dann, weiß ich nie vergessen, weil wir da so lachen mussten, das war dieses Ding, wo man, da saßen wir in so einem komischen Warteraum, so 3 Kumpels und ich und alle so, die anderen hatten so ein bisschen noch Restalk noch und es war irgendwie so eine durchzechte Nacht und sowas und dann hat einer von unserem Kumpel, der so ein bisschen dafür auch bekannt war, ja nicht so die allerhellste Leuchte am Kronenleuchter zu sein, wie heißt das hier, Birne am Kronenleuchter und der hatte voll Durst und der hat sich aber nicht getraut, das Wasser aus dem Wasserhahn zu trinken, weil es in einem Krankenhaus ist, irgendeinem Grund. Dann hat er so gefragt, hey, kann ich das trinken? Kann man das trinken hier? Ich weiß nicht. Das ist irgendwie so Desinfektion oder sowas. Keine Ahnung, was hier los ist. Und dann hat mein bester Kumpel Michi damals gesagt, und dann musste ich da lachen, weil er war auch alles ein bisschen genervt. Und er dann so, hey, was glaubst du denn? Ist das Protonenwasser oder was? Jetzt trink das doch. Und da musste ich lachen. Ich glaube, da muss man dabei gewesen sein, habe ich gerade das Gefühl. Aber das fand ich irgendwie in dem Moment dann so, das war alles so surreal, weißt du so. Und ich sitze da mit dieser komischen, und das fand ich dann so witzig. Da haben wir uns alle so tot gelacht und dann, ja, war's das. Schön. Aber ich weiß, was du meinst, ja.
In diesem Sinne. Zum Abschluss, wenn wir jetzt in einer Karaoke-Bahn wären und Donny, du hast dein Auge auf Nils und mich geworfen. Wir sitzen auf der Couch, du bist dran.
Ja, mit wem habe ich mich länger unterhalten? Das ist natürlich die Frage.
Ungefähr gleich.
Ich bin so in der Mitte und ich habe euch beide so im Arm, oder was?
Ja, genau.
Und
jetzt stehst du auf, schaust uns nochmal an und sagst, Jungs, der ist für euch.
Okay.
Mit welchem Song gewinnst du jetzt unsere Herzen?
'Cause you're my mate and I stand by you. 'Cause you're my mate and I stand by. Wir haben noch gar nicht angefangen, die Musik läuft noch nicht. So funktioniert das hier nicht, Herr Sullivan. Weil wir kennen sie meinen Namen. Also stimmt, ich bin berühmt. Hyper vielleicht oder so.
Mehr Hygiene kann man in einem Haushalt nicht haben.
Komm mal noch 1, 2, ich krieg da aber nicht genug.
Nein, jetzt hast du eine Schnauze!
Mehr Hygiene kann man in einem Haushalt nicht haben. Aber ja.
Unsere Familie hat einen Standard, danach leben wir.
Ja. In diesem Sinne.
Auch geil ist übrigens, ich hab das mal ausgedruckt in meiner Wohnung gehabt, den kompletten Text von den Ludolfs, wie der eine Ludolf quasi erzählt, wie man Nudeln, was so geiler Nudeln ist.
Ah, die Nudeln ist ein
man
tolles
kann Nudeln
Gemüse.
Machen warm, man kann Nudeln machen kalt.
Ja,
den ganzen Text hatte ich mir mal ausgedruckt in der Küche, fand ich super. Ach, herrlich. Ein Fest war das mit euch,
liebe Freunde. Also wunderbar. Ich habe auch
ich leg mich jetzt wieder hin, abgelacht. Liebe Leute.
Ja, hast du dir verdient.
Ja. Und wir hören uns nächste Woche hier wieder bei
Gästeliste
Geisterbahn.
Du Tütenögel.
Töte. Mach dann den, komm mal, das ist das letzte Outro. Nur der Tütennöggel nochmal.
Warte mal, wo ist er denn? Ich muss immer erst gucken, welcher das hier ist. Ist das der? Warte.
Du Nüttele Föhnes.
Ah, ne, der war es gar nicht. Dann ist es der.
Wer bist du für eine Tütennöggel? Du Tütennöggel. Du bist so eine Tütennöggel. Du Tütennöggel.
Okay, sehr, sehr schön. Tschüss, liebe Leute. Haut
schön
rein.
Leute. Ciao. Haut rein.
Hm, zieh dich aus.
Gästeliste Geisterbahn.